Hallo ihr Lieben und willkommen zum Maxis Messer Podcast, ein Podcast, ich will mal sagen aus der Knife Lounge, ein Podcast der Knife Lounge. Und heute ist mein Co-Moderator Sam alias Raven the Pirate. Hallo.
Hallo.
Und wir möchten euch heute den Knife Pub mal genauer vorstellen. Der Knife Pub alias Phil hat ja seinen eigenen YouTube-Kanal und wir fragen uns natürlich, wie es dazu gekommen ist. Hallo Phil.
Hi erstmal, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, wie ist das
schön, dazu gekommen? Schön, dich zu sehen, mein Lieber.
Gute Frage, wie das dazu gekommen ist. Das ist einfach so passiert, würde ich fast sagen. Ich habe sehr viel YouTube-Content geguckt und irgendwann sind mir so die Taschenmesser mehr und mehr in die Timeline gespült worden. Und dann dachte ich bin so der Erfinder des Feuers. Und hatte die Idee, das mal auf Deutsch zu machen. Und dann habe ich festgestellt, das machen schon ganz schön viele. Aber dann habe ich halt schon angefangen und bin da irgendwie bei geblieben, muss ich sagen. Macht sehr viel Gut Freude.
So. Aber wie bist du zum Messer gekommen? Ich meine, du hättest ja auch theoretisch sagen können, hör mal, ich mache jetzt einen YouTube-Account und review Stühle.
Stühle wären natürlich auch gut gewesen. Das könnte mal über so einen zweiten Account nachdenken vielleicht. Ne?
Oh ja.
Das wäre also... Nee, Taschenmesser begleiten mich eigentlich schon, seitdem ich klein bin. Ich denke, das kennen viele vom Papa oder von Opa. Da hat man schon mal gesehen, dass die Taschenmesser haben. Und ich hatte sogar schon mal eine ganz beachtliche Sammlung. Die habe ich mir dann so erbettelt, sage ich mal, immer wenn ich mit Papa alleine auf dem Trödel war oder so. Da gab es ja die schönen Stände noch damals, wo es so ganz qualitativ hochwertige Messer zu kaufen gab. Da habe ich dann, wenn ich genug gebettelt habe, schon mal eins abbekommen. Und das hat meine Mutter dann so nach ein, zwei Tagen einkassiert, wenn sie es rausgekriegt hat. Und irgendwann bin ich tatsächlich mal mit 16 oder so über diesen Schuhkarton gestolpert. Die hat die tatsächlich nicht weggeschmissen. Aber ich habe sie leider nicht mehr. Ich habe sie dann im Zuge von mehreren Umzügen, glaube ich, irgendwann tatsächlich verloren.
Aber weißt Messer, du noch, was da drin war?
Da war ein so richtig, grob? Ja, so ganz grob, da war so ein Schweizer Taschenmesser Nachbau drin, also so ein schön günstiges, okay, wo man auch gemerkt hat, das macht keinen Spaß. Dann war da ein Automatikmesser drin, also wie ich Papa dazu überredet habe, weiß ich bis heute nicht, aber es hat geklappt. Das war aber auch so günstig, sage ich mal vorsichtig, dass so nach 4-5 Mal aufschnellen lassen hat so der Holzgriff schon gewackelt und so. Also da waren so die richtig guten Sachen vom Trödel halt drin. Ne?
Aber ich habe das Gefühl, irgendwie jeder... der das entsprechende Alter hat, hat noch von damals irgendwie so ein schrottiges Auto oder OTF. Die gab es da noch auf der Kirmes. Also die konntest du dir erschießen mit 12 oder so.
Ja, also OTF kenne ich so leider nicht. Dafür bin ich dann vielleicht doch ein bisschen zu jung, aber die Automatikmesser waren es auf jeden Fall noch. Hm. Ja, naja, aber das war natürlich ein Highlight. Und dann hatte ich einen Freund, der ist immer in Urlaub gefahren. Ich weiß gar nicht, ob nach Bayern oder Österreich. Da gab es wohl irgendwo so einen riesen Haus am See, sagte er immer, er hat das so, wenn man klein ist, stellt man sich das ja auch mega cool vor. Er meinte, ist voller Messer. Ich glaube, das sind so diese Touri-Fallen, die wir heute jetzt so kennen. Aber als Kind klang das natürlich immer cool und er hatte dann auch so ein riesiges Rambo-Knife und so. Der hat mir dann auch ab und zu mal was mitgebracht. Aber wie gesagt, das hat immer nur so lange gehalten, bis meine Mama das gefunden hat, früher jedenfalls.
Ja, immerhin hast du es nicht weggeschmissen. Den Schuhkarton gab es ja dann.
Den habe ich alleine irgendwie verloren gekriegt. Ne?
Also, das musst du dir selber auf die Kappe schreiben.
Auf jeden Fall. Ja, das kann ich ihr nicht vorhalten. Nee. Ja, so, das waren so die groben Anfänge, sage ich mal. Und dann habe ich die Messer so als Hobby, sage ich mal, sehr lang aus den Augen verloren. Ich würde sagen, so die komplette 5. bis 10., 12. Klasse hat mich das echt nicht interessiert. Und dann ging es bei mir tatsächlich wieder los, als ich dann so mit 18 angefangen habe zu arbeiten. Und
da waren die Mädels interessanter an der Zeit.
Ja, genau. Die Mädels oder Schlagzeug spielen oder Motorradfahren oder was auch immer. Da gab es genug.
Und ich habe das Gefühl, so pubertierende Jungs mit einem Messer ist nicht unbedingt die beste Kombination. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass du das Alter übersprungen
Nein,
hast.
Definitiv. Ich glaube, das war so ein Selbstschutzmechanismus oder so. Ne? Also das kann gut sein, dass ich da Quatsch gemacht hätte. Nein. Da hatte man andere Sachen zu tun. Ja, und dann tatsächlich in der Arbeitswelt wieder bei mir aufgetaucht. Und das kann ich mir auch immer sehr gut merken. Ich hatte einen Kollegen, den ich überhaupt nicht leiden konnte, auf den ich aber sehr angewiesen war. Also der war auch mein Vorgesetzter zum Teil. Und der hat immer einen Leatherman dabei gehabt. Auch so richtig damals für mich super unsympathisch in so einer richtig schönen Nylon-Gürteltasche, wo man so dachte, was soll denn das? Aber mir ist leider aufgefallen, dass ich den so alle 3-4 Tage mal nach diesem Leatherman fragen musste. Weil er halt verdammt praktisch war, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt kaufst du dir mal was Eigenes. Und dann, ja, ging das nach und nach los, sage ich mal vorsichtig.
Weißt du noch, was du dir da gekauft hast?
Damals habe ich tatsächlich von Walter mir Messer gekauft, weil die halt bei meinem Motorradhändler, also wo ich so Bekleidung und so gekauft habe, immer irgendwo rumstanden und die waren ja immer recht erschwinglich, ich glaube mal so, keine Ahnung, 20, 23 Euro so. Und die habe ich dann aber auch wirklich bis zum Zerfall benutzt. Das geht ja auch relativ schnell dann bei solchen Messern. Da wusste ich auch noch nicht, dass man vielleicht mal selber eine Schraube nachziehen kann oder so. Die habe ich dann einfach kaputt gehen lassen, mir ein neues gekauft, so nach dem Motto. Und das erste richtige, so nenne ich es jedenfalls, Taschenmesser, das ist das Spyderco Ambitious. Und das hat für mich so ein Fass aufgemacht tatsächlich, weil das weiß ich auch noch sehr genau. Das habe ich über Amazon bezogen, da wusste ich noch gar nicht, dass es so Fachhändler überhaupt gibt. Ja, und dann saß ich da und habe mir gedacht, 46 Euro für ein Taschenmesser, das ist ja viel zu viel Geld. Ne? Und ja, dann hatte ich es und ich glaube, 2 Wochen später hatte ich das Para 3. Also das ging dann sehr, sehr flott. Ja, ja, muss ich schon sagen. Und seitdem hört es halt nicht auf. Ne? Das kennen wir ja alle, denke ich.
Du hast gerade gesagt, du warst ein bisschen zu jung für OTFs. Darf ich dich fragen, wie jung du bist?
Ja, ich bin 93er Jahrgang, also 31. Ich bin 93, ja, ich habe mich sehr gut gehalten. Die Geheimnisse verkaufe ich euch, kommt in die Gruppe. Ne? Also.
Genau.
Nee, genau. Ich bin 31 Jahre alt und demnach kenne ich zum Beispiel jetzt auch keine Butterflies. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ne? Also ich kenne das nur als verbotenen Gegenstand, dementsprechend leider auch keine frühen Erfahrungen damit gesammelt. Aber auch das vielleicht ganz gut, wer weiß.
Ja. Und sag mal, meinst du, wenn du den Karton nicht wiedergefunden hättest oder wenn deine Mutter die Sachen nicht aufgehoben hätte, hättest du heute vielleicht doch einen Stuhl-Reviewing-Kanal? Oder was für eine Rolle spielt der Karton?
Das ist ein sehr romantischer Gedanke und ich würde dem gerne sehr viel Bedeutung beimessen, aber jetzt auch eher in der Retrospektive, muss ich sagen. Also da war schon noch mal ein bisschen Zeit zwischen, ich finde den Karton, ich meine, das war so mit 16 und ich fange wirklich wieder an, oder ich fange zum ersten Mal richtig an zu sammeln. Da waren leider ein paar Jahre dazwischen.
Weißt du noch, wann das Ambitious war, das erste?
Das Ambitious müsste 2017 gewesen sein, tatsächlich.
Wie alt warst du da?
Demnach, ja.
24
rum, ja. Mhm. Das könnte hinkommen.
Das heißt, wir haben jetzt 7 Jahre.
Das hast du für die Arbeit geholt, ne?
Ja, das habe ich mir tatsächlich für die Arbeit geholt. Ja.
Das heißt, das hast du noch wirklich bei der Arbeit benutzt und runtergerockt?
Ganz genau. Also es ist jetzt nicht hart runtergerockt, muss ich auch dazu sagen. Das lag dann daran, dass ich relativ schnell das zweite und dritte hatte. Mhm. Aber das hat schon ordentlich was gemacht, kann man schon sagen. Und jetzt hat das cool. Hier bei mir so für den Kanal so einen Ehrenstatus, seitdem ich den Kanal betreibe. Und das macht immer alle Boxen auf und so ein Quatsch. Ne? Also,
das ist auch immer noch das Gleiche.
Das ist immer noch genau das, ja.
Okay.
Das ist quasi das, das schuldige Messer, nenne ich es auch ganz gerne. Ich hab auch zwischendurch überlegt, das mal zu tauschen gegen so ein Lightweight oder mit einem anderen Stahl oder vielleicht mir irgendwie Scales zu machen oder zu kaufen. Mhm. Aber dann dachte ich, das ist auch irgendwie Quatsch, weil das hier ist das Original und es bleibt es auch. Ne? Also, ja.
Die Einstiegsdroge.
Ja, genau. Wird hier wohlbehütet aufgehoben.
Maxi, weißt du noch, was deine Einstiegsdroge war?
Also, zwei Sachen. Einmal das erste Messer, was ich mir gekauft habe nicht von meinem Lehrlingsgehalt, sondern von meinem Gehalt, als ich ausgelernt habe. Das war ein Multitool von Victorinox. Ich glaube, das klassische. Und dann aber mit dem Chris Reeves Morse Band, da war alles vorbei. Da hat sich ja auch die Knife Lounge irgendwie daraus entwickelt.
So ein und du sagst, dass Ambitious zum Para 3 war ein Sprung, ne?
Ich wollte gerade sagen, das Chris Reeves als Einstiegsdroge zu nennen, ist schon Flex.
Wir hatten zwischendurch, wir haben uns langsamer gesteigert. Ne? Wir mussten auch erstmal lernen, was ein Liner-Lock ist und so. Und wir hatten das Böker Haddock damals. Das war auch schon über 200 Euro. Aber mit den Chris Reeves, Morse Benzer war dann alles vorbei. Da war dann nichts mehr zu retten.
Sofort. Ja. Und bei dir, Sam?
Bei mir das erste Messer, also ich habe auch schon, wie du, mal irgendwie Messer rumfliegen gehabt und auch in Papas Garage und Werkzeugkiste und sowas waren halt immer irgendwie Messer da. Aber ich glaube, das erste, was ich mir wirklich bewusst und also für mich selber gekauft habe, war das CRKT Squid.
Hast du Du hast wann deinen YouTube-Kanal gestartet?
Ich habe tatsächlich selber noch mal gucken müssen. Ja. Und ich datiere das mal grob auf den Oktober 21. Da gab es, glaube ich, die Shorts-Funktion neu, falls das passt oder nicht passt. Und dann, da war ich tatsächlich unterwegs und hatte 5 oder 6 Messer dabei, weil ich länger weg war. Ich glaube, einen Monat war ich weg. Und dann habe ich einfach mal so Shorts-Videos gemacht und die einfach mal hochgeladen. Und dann kurz drauf, 2, 3 Tage später, als ich dann wieder zu Hause war, dachte ich, mein Gott, dann mach halt einfach mal ein Tabletop-Video. Weil meine Vorstellung war ursprünglich tatsächlich, das Ganze ein bisschen netter aussehen zu lassen, netter klingen zu lassen und professioneller in Anführungszeichen zu machen. Aber dann ist mir auch irgendwann klar geworden, du hast dich jetzt die letzten, keine Ahnung, 6 Monate nicht damit auseinandergesetzt, wie man irgendwas toll belichtet, das wirst du auch die nächsten 6 Monate nicht. Das war einfach noch nie so ein Hobby von mir. Und dann dachte ich, mein Gott, entweder guckt es jemand oder nicht. Und ja, gucken ja jetzt ein paar. So ist ja nicht. Also genau.
Das war so. Also wenn man von ein paar spricht, ich habe gerade mal nachgeguckt, das sind jetzt über 5.000.
Ja,
krass,
das sind schon ein paar.
Sind ein paar, ja. Sind ein paar. Also ja, ich hatte dann so mal, ja, spaßeshalber mir so das Ziel gesetzt, dass ich so pro Video einen neuen Subscriber kriege. Weil ich dachte, ja komm, das ist realistisch. Man möchte sowas ja auch ein bisschen dann mit Spaß verbinden. Also ich persönlich, ich hatte jetzt kein krasses Ziel, wo ich hin möchte. Ich wollte das auch nicht irgendwie professionell machen. Jetzt sind wir bei über 5.000. Das ist schon sehr beachtlich. Also hätte ich auch tatsächlich nie mit gerechnet. Zumal ich ja da noch nicht mal so richtig wusste, dass das mehrere Menschen machen auf Deutsch. Ne? Also das war ja für mich so die absolute Nische. Ja, es war schon beachtlich, schon cool gewesen.
Das heißt, jetzt musst du noch ein paar Videos machen, um die ein Video pro Abonnenten.
Ja, jetzt bin ich quasi im Minus. Ja, da hast du recht. Oh Mann, sogar mit YouTube ins Minus gegangen. Das ist ja echt mies. So.
Kein Druck.
Kein Druck. Nee, ach. Ich habe tatsächlich für mich persönlich das Glück, dass die Zahlen, die sind mega cool. Ich freue mich, wenn man dann sowas wie die 5000 knackt. Das ist eine Jubiläumszahl. Ne? Das macht mir Spaß. Aber ich mache es tatsächlich überhaupt nicht dafür. Und wenn ich, das sieht man, glaube ich, auch ganz gut, wenn ich ab und zu mal ein Video hochlade, was dann so richtig vom Algorithmus geschluckt wird, das so 70 Views hat oder so, das lasse ich halt auch stehen. Also das ist mir tatsächlich sehr egal, im positiven Sinne, meine ich jetzt. Ne? Und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist auch mein bestes Short-Video. Das hat irgendwie, ist das in irgendeine Schleife reingeraten, hat 465.000 Views gehabt. Und das ist ja für meinen Kanal so grob die Hälfte der Komplett-View-Zahlen gefühlt. Ne? Das wäre ja tragisch, wenn ich jetzt versuchen würde, mich damit zu messen, weil dann hätte ich, glaube ich, ein halbes Jahr später aufgeben müssen, weil das nicht nochmal passiert.
Machst du dich auch nur unglücklich, wenn du nur auf Zahlen guckst und irgendwie dann dir selbst irgendwelche Zahlen vornimmst, die du ja auch gar nicht selbst beeinflussen kannst.
Nee.
Und solange du da Spaß dran hast, was du, glaube ich, hast, wenn man deine Videos guckst, kann man das, glaube ich, so, schätzt man dich, glaube ich, so ein, dass du wirklich Bock auf das hast, was du tust und was du zeigst, dann kommt der Rest, glaube ich, irgendwann von alleine, wie man offensichtlich sieht.
Ja, das stimmt schon. Und das Schöne dabei ist halt, dass das ja wirklich gar nichts mit meinem Lebensunterhalt zu tun hat. Insofern kann ich da auch einfach tiefenentspannt sein, muss mir keinen Businessplan dafür bauen oder so, sondern mach einfach, wie es passt. Ja.
Aber lass uns doch nochmal beim Algorithmus bleiben. Würdest du sagen, du kannst den YouTube-Algorithmus für uns entziffern?
Auf gar keinen Fall. Also das schon mal vorweg, auf gar keinen Fall.
Ich versuch's ja immer wieder.
Man versucht das ja so halb wissenschaftlich. Ne? Man lädt ein Video hoch, was im Grunde genommen einen sehr vergleichbaren Inhalt hat. Natürlich heißt das Messer von mir aus anders. Vielleicht ist das schon ein krasser Unterschied. Und dann versucht man ja so kleine Stellschrauben zu drehen, um zu gucken, ob da was passiert. So, man verändert den Titel. Bleibe ich jetzt ganz stumpf nur beim Namen vom Produkt oder schreibe ich da noch direkt irgendwie was zu? Man setzt Tags, man lässt es bleiben. Die Ergebnisse sind immer komplett unterschiedlich. Also bei mir auf jeden Fall. Da gibt es bestimmt Leute, die da ein bisschen besseren Überblick haben. Aber ich kann da wirklich nur Rätsel raten, so wie alle anderen wahrscheinlich auch oder die meisten.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du über den Lauf der Zeit erkennen würdest, dass es ähnliche Restriktiven gibt auf YouTube, wie wir sie zum Beispiel auf Instagram sehen, dass ja wirklich, also man spricht da ja schon von Shadowban und von...
Ja, klar, ja. Also das würde ich sagen, ist bei YouTube noch nicht nicht annähernd so strikt, auf jeden Fall. Ich glaube, es gab mal eine ganz kurze Zeit, da wurdest du nicht geshadowbanned, aber da hat man schon gesehen, dass auch bei den riesigen amerikanischen Kanälen die Viewzahlen sehr im Keller waren. Aber ich glaube, YouTube ist aktuell noch zu sehr daran interessiert, dass die Klicks überhaupt generiert werden. Und ich glaube, da sind wir ein bisschen weiter weg von, als bei Instagram oder anderen Sachen. Ja. Das müsste dich ja eigentlich auch gut betreffen, Sam, oder? Oder warst du schon so gut platziert, sage ich mal vorsichtig, auf der Plattform, dass du trotzdem weiter gewachsen bist, so Instagram und so?
Oder? Nö, das betrifft ja alle. Also ich meine, das steht alle, ja. Ne? Ja, also es ist ja auch kein geheimnisvoller Shadowban oder sowas. Nee. Es ist ja, steht ja schwarz auf weiß in Richtlinien, dass einfach Klingen, also Objekte mit Klingen, die keine Küchenmesser sind, restriktiert werden. Da kommt man halt einfach nicht drum rum. Man muss halt gucken, wie man sich jetzt da am besten zurecht navigiert und entweder man lässt sich davon ärgern und macht halt trotzdem weiter und findet dann trotzdem Wege, irgendwie sein Publikum zu finden. Und diese strikte Aussage, dass die halt eingeschränkt werden, diese Objekte, die gibt es bei YouTube halt nicht. Da steht halt nur, dass du irgendwie keine Waffen verkaufen darfst oder sowas. Aber es steht halt nichts explizit von Messern. Deswegen ist da YouTube noch fair play.
Ja.
Ja. Sehr cool. Und sag mal, der Name Knife Pub, den finde ich übrigens super genial. Wie kommt der zustande? Deswegen auch die Stühle, weißt du?
Ja, na klar, die Stühle, die Barhocker.
Ne? Die Barhocker.
Ja, das wäre eigentlich mein Side-Business. Auch hier war ich wieder sehr blauäugig und habe meinen Kanal als bestimmt erster der Welt Mr. Nice Guy genannt. Mr. Knife Guy dementsprechend. Auch um dann wiederum festzustellen, dass es schon 16 aktive Kanäle gibt, die Messervideos hochladen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, vielleicht ist das jetzt nicht der Name. Und wir haben hier im Haus, das ist renoviert worden vom Opa meiner Frau. Und der hat als Kölner Urgestein hier eine Theke reingezimmert. Also so eine richtig schön gemauerte Theke. Die hat auch genau, da bestand da immer drauf, genau die originale Höhe von Kölner Kneipentheken. Und da saß ich, als ich das Ganze so ein bisschen ausbaldowert habe. Und dann kam irgendwie so der Bezug zum Pub. Und ich finde Pubs immer sympathisch und ja, zwanglos, sage ich mal vorsichtig. Und da musste natürlich noch das Messer mit rein, weil anders geht's ja nicht. Und dann ist The Knife Pub halt entstanden, ja.
Richtig cool.
Schon schön. Mit der Theke das, jetzt nicht mit dem Namen.
Und du hast ja gesagt, dass du am Anfang gedacht hast, du bist jetzt mal völlig unique mit deutschsprachigen Messer-Reviews und Messer-Content. Mittlerweile kennst du aber auch noch schon ein paar andere YouTuber, gell?
Ja. Also ich dachte auch tatsächlich nicht so, boah, cool, ich werde der Erste, sondern ich habe mich mehr oder minder geärgert, weil ich so einfach dachte, ja gut, mein Englisch ist jetzt praktischerweise gut genug, um das zu verstehen, was ich mir da so angucke. Aber das ist doch total doof, dass es das nicht gibt. Und dann bin ich dann doch über den einen oder anderen gestolpert. Jetzt natürlich nicht zuletzt zu nennen Stefan. Und über den hat sich ja, glaube ich, dann das ein oder andere einfach ergeben. Ne? So, dann bin ich relativ früh schon mit einem sehr kleinen Kanal, auch mit der Altona Silberwerkstatt damals noch, also mit dir in Verbindung getreten oder auch mit anderen großen oder größeren Händlern, einfach nur mal um zu gucken, was kann man denn überhaupt machen? So, ne? Und mittlerweile kennt man dann doch den einen oder anderen. Das ist auch echt schön, wenn man dann so auf Events wie bei dir, bei der Knives & Coffee, dann halt mehr und mehr in bekannte Gesichter blickt, sage ich mal vorsichtig. Die einen selber dann nicht unbedingt zwangsläufig kennen, weil sonst sieht man ja tatsächlich nur meinen Tisch, meine Hände.
Eben.
Das ist dann am Anfang immer ganz spannend. Ich habe da ja auch den Carsten jetzt auf der Knives & Coffee bei dir zum Beispiel nur an der Stimme erkannt.
Ach.
Dann sind wir uns direkt um den Hals gefallen, als ich ihn angesprochen hatte. Aber wir kannten uns halt. Ja.
Carsten ist Sintage?
Sintage, ja.
Genau.
Ja.
Liebe Grüße.
Ja, da hat sie, glaube ich, noch. Mit, ja, viele liebe Grüße.
Und mit Stefan glaub, meinst so du schön, Stefan 143321, gell?
Ja, genau.
Ach, Stefan.
Man fühlt sich schlecht, wenn man, man fühlt sich schlecht, wenn man die Nummer weglässt, ne? Ich habe mir das versucht anzugewöhnen, den man nur Stefan
dazu
zu nennen. Aber
ja,
die Nummer gehört dazu.
Nur für den Fall, dass uns ja jemand zuhört und sagt so, ach, ich will jetzt mal, klar, das will ich mal wissen, wer das jetzt heißt.
Ja. Also ich glaube, wenn man dann fertig ist mit dem YouTube-Kanal von Stefan 123321 und dann noch Bock hat, dann findet man auch genug andere Leute, weil der verweist ja auch wirklich oft auf junge, kleine Kanäle, was ich auch nach wie vor mega cool finde. Ja.
Super. Mir ist aufgefallen, dass du auf deinem YouTube-Kanal eine Vorliebe vielleicht für feststehende Messer entwickelt hast. Kann das sein?
Ja, das kann wohl sein. Da wird der aufmerksame Beobachter feststellen, dass sich das ein oder andere da so reingeschmuggelt hat. Nee, tatsächlich, wie gesagt, mit dem Spyderco mehr oder minder angefangen, dementsprechend Folder, hat sich das bei mir irgendwie eingebürgert, dass ich feststehende Messer so als Baseline, könnte man sagen, für mein EDC identifiziert habe und jetzt auch nutze. Also das heißt, neben Schlüssel und Handy, so den Standardsachen, die man ja eigentlich streng genommen auch dazu zählen muss, über die aber keiner spricht, weil das meistens nicht so cool ist, wandert als allererstes tatsächlich ein Fixed in meine Hosentasche meistens. Und dann kommen halt noch so Klapper dazu. Das ist aber wirklich alles dann nur noch on top. Also wenn es ganz wenig sein muss, dann habe ich halt einen Fixed dabei. Aber das ist immer da eigentlich.
Warum?
Das ist ja witzig. Das ist genau andersrum als bei den meisten Leuten, die ich kenne. Die haben einen Klapper als Erstmesser. Und dann, je nach Anwendung oder je nach Situation, kommt dann eventuell noch ein Fix dazu.
Ja, ich habe das auch...
Dass du hauptsächlich fixt
einstecken. Ich habe das gar nicht mal so mit Absicht gemacht, um das jetzt mal so, um das mal zu sagen, weil ich habe ja auch schon...
Einmal die Hose gefallen.
Nee, ich habe tatsächlich gemerkt, dass das in meinem Alltag irgendwie am besten passt. Also bei mir war es eine sehr bedarfsgerechte Entscheidung, könnte man eigentlich sagen, so ganz unromantisch. Mittlerweile habe ich auch noch 20.000 andere Argumente dafür, dass ich das toll finde. Aber ganz am Anfang lag es tatsächlich daran, dass ich zum Beispiel oft mit Handschuhen gearbeitet habe. Und Handschuhe bei Foldern, je nach Handschuh natürlich und je nach Folder, kann aber schon mal sein, dass das tricky wird. So, wenn ich einen dünnen Liner-Lock versuche zu schließen mit einem behandschuhten Daumen, dann nervt das. Mhm. Oder ich habe Dreck am Arbeitsplatz, der dann theoretisch zumindest einen Einfluss auf die Funktion von meinem Klappmesser hat. Und mit einem Fixed war ich eigentlich irgendwie immer besser zufrieden im Alltag, könnte man, glaube ich, einfach sagen. Und dadurch, dass ich halt 5 Tage die Woche arbeite, so wie viele andere auch, war das dann irgendwann so Standard bei mir. Da hat sich das sehr schnell eingebürgert, kann man sagen.
Das heißt, du hast das dann für die Arbeit eingesteckt, bist aber nach Hause gekommen und hast es dann einfach in der Hose gelassen. Also du wechselst da dann nicht irgendwie auf den Klapper, weil du denkst, jetzt bin ich eh zu Hause. Sondern du hast es so in deinen Alltag mit integriert.
Ja, das war so ein kleiner Prozess. Ich suche hier gerade. Ich habe ja hier vielleicht so 2 oder 3 Messer auf dem Tisch. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, zum Geburtstag sogar Gutscheine bekommen für die Altona Silberwerkstatt und habe mir dann endlich ein Messer kaufen können, was ich schon lange auf dem Zettel hatte. Nämlich das Giant Mouse GMF 1F. Und da hatte ich tatsächlich noch so einen krummen Betrag über nach dem Gutschein. Also man sieht schon großzügige Freunde, ne, dass da noch was über ist nach dem Kauf. Und habe mir dann tatsächlich noch diese Kydex dazu gekauft, die es passend dafür gibt, mit einem Beltloop. Und dann habe ich das tatsächlich so gehandhabt, dass ich mit der Kydex am Arbeitsgürtel zur Arbeit bin, habe den ganzen Tag dann mein GMF 1F benutzt und bin dann nach Hause gekommen und habe halt dann die Ledersteckscheide einfach genutzt. Und so musste ich nicht, Beispiel, jetzt in den Keller laufen, mir ein anderes Messer holen oder irgendwo anders hingehen, mir ein anderes Messer holen, sondern konnte einfach mit dem Ausziehen der Arbeitskleidung mein Messer in eine andere Transportmöglichkeit stecken und hatte das dann einfach weiter dabei. Und das fand ich so praktisch, dass ich das dann einfach irgendwann beibehalten habe, kann man sagen.
Cool. Bevor wir da jetzt vielleicht näher drauf eingehen, vielleicht wäre jetzt der richtige Moment, für den nicht ganz so bewanderten Zuhörer vielleicht erstmal zu erklären, was ist denn überhaupt ein feststehendes Messer gegenüber einem Klappmesser oder dem üblichen Taschenmesser, das man so kennt?
So, soll ich mal? Ich habe das irgendwie mal.
Gerne.
Also das feststehende Messer...
Ist vorbereitet.
Genau. Ich weiß ja, ihr alle, die uns zuhört, für euch sagt so, was ist denn jetzt los? Aber wir wollen ja ganz klar sagen, das feststehende Messer klingt ja immer so, aber eigentlich ist es aus einem Stück. Das ist der große Unterschied. Das heißt, die Bauweise und die Funktionalität ist da anders. Es gibt halt das feststehende Messer, das heißt, Griff und Klinge sind ein Stück. Oder man sagt auch Full Tang. Aber es gibt auch noch andere Bauweisen, nur darauf gehen wir jetzt in dem, oder vielleicht gehen wir später nochmal drauf ein. Oder habt ihr vorbereitet, was ein Full Tang ist?
Ja, also vorbereitet nicht, aber man kann es ja einmal versuchen, ganz grob und schnell zu skizzieren.
Da sind wir schon wieder, im Detail, siehst du? So ganz schnelle Erklärung kriegen wir auch nicht hin.
Ganz schnelle, detaillierte Erklärung. Ich würde mal einfach ganz schön dieses CVV Storm Ridge jetzt gerade in die Kamera halten für alle, die uns sehen. Das habe ich gewonnen auf der Knives and Coffee. Das war in einem Mystery Bag. Und hier sieht man, glaube ich, einfach ganz schön von der Messerspitze bis zum letzten Stück, bis zum Erl. Es ist ein Voll-Erl-Messer. Also habe ich einfach ein durchgehendes Stück Stahl. Und das kann man natürlich auch anders bauen, indem man zum Beispiel dann den Erl nicht bis ganz runtergehen würde, sondern einfach das einsetzen würde, einstecken würde. Wie heißt das dann? Heißt das
Steck-Erl? Im Deutschen heißt
Ja, sehr deutsch. Sehr deutsch, natürlich.
Ich weiß nicht, wirklich Steck-Erl?
Ja, klar, im Deutschen. Da wird der Erl gesteckt, das muss Steck-Erl heißen.
Genau.
So, super. Ja, natürlich.
Ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt gerade. Half-Tank?
Wüsste ich auch nicht. Half-Tank wäre auch stark. Ich glaube, man lässt das einfach weg, wenn es kein Full-Tank ist, oder? Kann das vielleicht sein? Ja. Man redet nicht drüber.
In der Regel sind Full-Tank-Messer immer ein bisschen aufwendiger, also ich sag jetzt mal wertiger für uns. Bei uns ist es immer so, Full-Tank. Ne? So.
Ja, das hört sich nach was Gutem an. Ja.
Genau. Aber ganz klar gibt es auch enorme Vorteile von feststehenden Messer oder wie wir immer in der Szene sagen, fixed.
Fixed.
Weil es einfach kürzer ist. Das ist die, wie du schon sagtest, die Reinigung. Ne? Das ist ein ganz großer Punkt. Du hast halt nichts, du hast keine Mechanik, also kann auch nichts in die Mechanik kriechen. Keine Fussel, keine Hosentaschenfussel, kein Dreck. In dem Sinne. In der Regel.
Das ist auch so ein bisschen die Handhabe. Wenn du weißt, du hast ein ganzes Stück Stahl, was nicht einklappen, umklappen, wegknicken kann oder sonst was, gehst du ganz anders damit um, als wenn du zum Beispiel ein Slipjoint hast, das sogar noch nicht mal verriegelt, wo du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, wenn ich nicht aufpasse, klappt mir die Klinge auf die Finger. Und das ist dann, das bringt eine ganz andere Herangehensweise auch, wie du das Messer nutzt, finde ich.
Ja, finde ich persönlich auch. Also ich hatte dann so die Klassiker, kennt glaube ich jeder, so verbänderte Europaletten, die dann halt mit so Plastikschnüren, sage ich jetzt mal, aber so richtig festgezurrt sind. Wenn ich da mit der Klinge von einem Klappmesser drunter gehe, um das so aufzuhebeln, also quasi dann die scharfe Seite hochzudrehen, da habe ich tatsächlich immer so Bedenken gehabt, so, bricht mir das jetzt oder vielleicht nicht. Dann ist es einem auch vielleicht sogar schon zu schade. Und das ist ja auch schon irgendwie dann nicht das richtige Werkzeug am richtigen Platz, sage ich mal vorsichtig. Und das ist ja oft dieses, in dieser Debatte Fixed oder halt Folder, also Klappmesser, ist ja diese Sicherheit, die so ein feststehendes Messer halt einfach vermittelt, ist ja oft so dieses Totschlagargument, dass man sagt, so, aber das kann dich da nicht im Stich lassen. Ne? Das war mir aber jetzt so ein bisschen zu salopp, um das direkt am Anfang aufzuführen. Das war jetzt bei mir tatsächlich nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber ja, am Ende hast du recht, Sam, ist das viel verlässlicher, weil nicht so verletzlich, ne? Verletzlich klingt so vermenschlichend, aber ja, das lässt sich nicht so leicht im Stich, sagen wir mal so. Ja.
Ja, und du hast recht, du gehst dann auch direkt anders auch ran. Viel, also ich sag mal, wenn ich jetzt mal hier den Papiercontainer alleine füllen möchte, da gehe ich aber holla die Waldfeder. Mit so einem Fix bist du dann schon mal schneller unterwegs als mit einem Folder, weil du immer guckst, was kann passieren, ne? Oder weil du es immer im Hinterkopf hast. Also sollte. Jeder, der sich schon mal geschnitten hat, der hat das, glaube ich.
Der passt danach besser auf, ja.
Im Hinterkopf, genau.
Auf jeden Fall.
Ich finde aber auch ein Argument für feststehende Messer, es ist sehr viel einfacher oder ein sehr einfacherer Einstieg in die Welt der Custom-Messer, des Messerbaus.
Oh ja.
Oder viele der Art-Knives, die wir auf Messershows sehen, sind auch feststehende Messer, weil du dann einfach so dich mehr in die Kunst eintauchen kannst und weniger auf die, also natürlich gibt es natürlich auch Messer, die auf ihre Konstruktion, ist ja auch eine Art von Kunst oder von Innovation, aber die richtig teuren Art-Knives, ne, so mit Steinchen oder Diamanten und Gravuren und Goldeinlagen, das sind alles feststehende,
Da kannst du dich halt mehr auf das Design konzentrieren und musst nicht noch die Mechanik und das Ganze im Hinterkopf haben. Weil ein Klappmesser muss halt trotzdem noch funktionieren. Also es darf ja nicht nur gut aussehen, sondern es muss gut funktionieren. Die Klinge muss ja trotzdem noch irgendwie in den Griff reinpassen. Die Pivotschraube muss an der richtigen Stelle sein, damit es richtig auffliegt. Der Daumenpin muss an der richtigen Stelle sein. Und du hast da so ein bisschen designtechnisch so ein paar Restriktionen, die du bei einem feststehenden Messer einfach nicht hast. Also die fallen alle weg und du kannst dich rein auf das Design konzentrieren und im besten Fall auch noch auf die Ergonomie Und deswegen sagen ja auch ganz viele Leute, dass feststehende Messer einfach wesentlich ergonomischer sind, weil die nur für den einen Griff designt worden sind. Also die sind nur für zum Festhalten designt, während Klappmesser ja im geschlossenen Zustand funktionieren muss, aber im offenen Zustand auch. Das heißt, du hast quasi so zwei Positionen, für die du designen musst. Und es kann auch schon mal ein Kompromiss sein, während es beim feststehenden Messer einfach sehr kompromisslos ist.
Ja, du hast im wahrsten Sinne einfach mehr Raum für deine Kreativität, ne? Also das denke ich auch. Das hat man ja auch schon mal, mir fällt jetzt kein tolles Beispiel ein, aber man hört das ja tatsächlich mal, wenn Kritik an irgendwelchen Designs geäußert wird, dann und der Designer, die Designerin geht dann her und erklärt halt ganz stumpf, ja, das geht nicht anders, ne? Weil ich brauche den Platz für den Verschluss zum Beispiel. Mhm. Und deshalb konnte ich das Design, die Linie nicht durchziehen. Das stimmt schon. Aber was du schon sagst, Maxi, Einstieg in diese Custom, finde ich auch. Also war mir auch nicht so ganz klar. Ich habe ja letztes Jahr direkt zwei Customs gekauft, einen Heidi und einen Nico Baumann. Und ich sag mal ganz vorsichtig, da legst du grob mit 200 Euro, kannst du loslegen. Dann kannst du einen Full Custom von einem namhaften Messerbauer, von einer Messerbauerin kaufen und hast einfach einen Full Custom. Und ich weiß nicht, kann das einer von euch gut einschätzen, wo das bei Voll dann losgeht, so ganz grob?
Das geht ja auch von bis. Ne? Also
von bis, klar, ja.
Und dann auch das ist diese ganze Debatte, was ist eigentlich ein Custom? Wenn du jetzt Teile zukaufst, darfst du es dann noch Custom nennen oder nicht? Mhm. Musst du jedes einzelne Teil bei dir in der Werkstatt fertigen? Finde ich schwierig. Aber allein, wenn du auf die Anzahl der Bauteile guckst, steckt da ja schon reiner Materialwert und Zukaufteile. Und also ist ein Folder tendenziell immer teurer als ein feststehender.
Und wie ist das mit der Scheide? Also, das ist jetzt die große Frage. Kydex, Leder, ich glaube, früher gab es auch noch oft Nylon-Scheiden. Mhm. Und, ja, machen wir erstmal das. Die andere Frage komme ich gleich doch drauf. Was ist euer Sweet Spot?
Schwierig.
Oh, es gibt keine Schwarz-Weiß-Welt wieder mal.
Nee, also leider auch hier keine. Wenn ich so auf meinen Tisch gucke, ich habe mir ja so ein paar Kandidaten rausgelegt, sehe ich deutlich mehr Kydex als Leder. Also auch wirklich bei weitem mehr. Ich muss aber sagen, dass eine gut gemachte Lederscheide so ein Messer für mich schon aufwerten kann, und zwar deutlich. Fakt ist allerdings, und ich glaube, das ist so das Wichtigste, egal ob Leder oder Kydex, das muss gut sitzen, das Ding. Sonst nimmst du das Messer einfach nicht mit. Also ich habe hier auch so ein, zwei Kandidaten, jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen, das ist so ein Kaiser Harpoon, eigentlich ein schönes Messer, auch unter 50 Euro, aber die Scheide war von Werk an so schlecht, dass das Messer rausfällt. So, dann ist auch egal, ob du Beltloops, also Gürtelschlaufen dabei hast oder nicht, und dann ist auch egal, ob mir das Messer total toll gefällt. Das ist nahezu unbenutzt, weil ich es nicht mitnehme. Also das wäre schon mal Kriterium Nummer eins. Und ich befürchte am Ende des Tages eben, weil ich auch so im Arbeitsumfeld immer habe, müsste ich mich fast für Kydex entscheiden. Obwohl ich Leder schöner finde, optisch, muss ich schon sagen.
Bei mir kommt es auch so ein bisschen darauf an, wie du das Messer trägst. Also wenn ich es zum Beispiel am Gürtel trage, trage ich das gerne horizontal, entweder vorne oder hinten am Rücken. Mhm. Und da mag ich es lieber an der Kydex, weil dann steht mehr von dem Griff draußen und dann ist es einfacher zu greifen. Gerade wenn du blind hinterm Rücken greifst oder es blind zurückstecken willst, ist es einfacher mit einer Kydex. Wenn ich es aber in der Hosentasche trage, habe ich lieber eine schlanke Lederscheide, wo dann das Messer quasi fast komplett drin verschwindet und nur noch ein Stückchen vom Griff oben rausguckt, weil es einfach angenehmer in der Hosentasche zu tragen ist. Und dann guckt auch nicht so viel Messer aus der Hosentasche raus. Das kommt immer so ein bisschen auf den Anwendungsbereich an, finde ich. Also bei mir zumindest.
Ja, sehe ich auch so. Also ein schneller Zugriff ist mir tatsächlich auch wichtig bei meinen Messern. Und mit Kydex kannst du halt so wilde Sachen machen, wie, jetzt versuche ich es auch nochmal zu beschreiben für die, die nur zuhören. Ich habe hier eine Kydex fürs UG Tools Tiny und da ist ein Ulti-Clip dran, aber das Ganze würde dann quasi Griff nach unten zeigen. Also wenn ich das Messer drin habe, dann befestige ich das quasi falsch rum an einem Rucksack oder sonstigem. Und das geht halt mit Leder nicht. Also natürlich gibt es schöne Ledersteckscheiden, die das auch halten würden, aber wenn da irgendwie Zug dran kommt oder so, dann ist Kydex natürlich das Mittel der Wahl, sage ich mal vorsichtig.
Es sei denn, du arbeitest wieder mit separatem Verschluss und so ein Kram.
Genau, ja. Dann hast du ja wie immer, oder das, ich glaube, da sind die Hersteller jetzt auch ein bisschen aufmerksamer, aber ich habe hier so ein altes Bowie, dann hast du ja oft das Problem, wenn du so einen Druckknopf hast, dass du die Klinge sehr nah an diesem Sicherheitsbügel herziehst und dann schneidest du dir alle 4 Monate mal so eine Lederscheide kaputt, beziehungsweise den Halter, den extra Sicherungshalter. Ist auch alles schwer. Aber ich glaube, wir haben uns auch da in den letzten Jahren ziemlich gut weiterentwickelt, wenn ich mir alles so DP Steel and Leather, die Clip Slip angucke oder auch Böker hat jetzt, glaube ich, noch eine eigene, halbwegs bezahlbare Lederscheide, glaube ich, ne? So eine Ledersteckscheide mit Clip. Glaube ich, bin ich mir gerade nicht sicher.
Ja, ich glaube, da gibt es so viele Optionen mittlerweile.
Richtig,
also mittlerweile nicht nur, was die Scheide angeht, Sachen, sondern auch was den Clip angeht. Dann hast du so simple, gebogene Clips wie bei DP Steel and Leather. Oder du hast dann halt, wie du gerade schon angesprochen hast, ne, Ulti-Clips und Tech-Locks und was weiß ich nicht alles. Ja. Also es gibt so viele Variationen und Optionen auch für den Endnutzer, dass es sich einfach super auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Und also es ist was bin ich ein großer Fan von. Es ist einfach personalisiert auf deine eigenen Bedürfnisse.
Genau, wenn wir über Clips sprechen, dann hat, ich glaube auch, für den Fall, dass du mit den Clips noch nicht so viel zu tun hast. Ulti-Clip zum Beispiel ist eine amerikanische Firma. Ich glaube auch, die Clips sind made in USA, die sich darauf spezialisiert hat, für Kydex-Scheiden Clips dran zu setzen, dass du das an der Hosentasche einfach tragen kannst, die so eine Klammer noch haben und die in der Hosentasche einfach so befestigt werden können. Das ist ein geniales. Also ich glaube, Ulti-Clip hat so ein bisschen auch die Kydex-Welt revolutioniert oder hat so ein bisschen auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir auch mehr Kydex-Scheiden haben. Zumindest war eine Wahrnehmung. Ursprünglich kommen die aber, glaube ich, aus dem Schusswaffenbereich, weil auch da wird mit Kydex gearbeitet, mit dem Material. Ne? Und da haben, glaube ich, Ulti-Clip angefangen und schon cool.
Das Einzige, was mich an einem Ulti-Clip stört, ist, dass
Sam ist gerade,
wenn du es eingeklippt hast, guckt halt, also der Clip selbst ist halt sehr.
Ja, der ist markant.
Und scharfkantig. Ja. Ne? Mhm. Also da guckt halt schon noch viel Clip raus. Und ich habe letztens beim Einsteigen ins Auto damit zum Beispiel mein Lenkrad zerkratzt.
Oh.
Ja, schön. Halt, gern genommen. Ja, gern genommen.
Kennt ihr,
weil halt, der ist halt sehr scharfkantig noch, ne? Und sehr, sehr dick. Also der trägt schon auf, wenn du den an der Hosentasche geklippt hast.
Ja.
Und da gibt es halt andere Subtil. Also dafür ist er halt sicher ohne Ende. Also damit kannst du aus dem Flugzeug springen, das Ding bleibt an deiner Hose.
Ich meine, da gibt es ja auch diese ganz schmale Variante. Das ist die 3.3, glaube ich. Die gibt es dann halt, die ist nur sinnvoll bei so wirklich kleinen Messern in meinen Augen. Da hast du es weniger, aber auch hier hast du natürlich immer noch eine große Platte Metall. Das ist einer der Gründe dafür, dass ich Messer zum Beispiel nicht mehr im Gürtel trage, selbst wenn ich es praktisch finde. Also nicht mehr ganz normal, wie heißt es so schön, vertikal. Mhm. Weil ich damit auch schon öfter einfach beim Einsteigen am Auto hängen geblieben bin. Das mag ich nicht.
Ja, ich mache mir mal Notiz für Ulti-Clip, weil die sind komischerweise, also nicht komischerweise, aber die sind auch auf der IWA in Nürnberg.
Oh, cool.
Da sind die auch jedes Jahr vertreten. Ja,
da gehören die fast hin, würde ich fast sagen.
Aber weißt du, in der Messerhalle, so ein Ulti-Clip stand, das ist ja wirklich, selbst in unserer Welt ist das ja ein Randprodukt, ne?
Auf jeden Fall.
Und dann ist er da immer und da hat er Spaß an der.
An allem.
Ein kleiner Stand, ne?
Ja, und der Ulti-Clip ist ja auch kein hochpreisiges Produkt, ne?
Nee, absolut nicht. Deshalb empfehle ich den auch gern tatsächlich. Weil selbst wenn er dir an dem Messer nicht gefällt, wo du dachtest, dass er dir gefällt, kannst du den bestimmt für irgendwas anderes gebrauchen. Also,
vor allem schon cool. Universal einsatzbar, das finde ich so geil. Ja. Weil das ist egal, fast egal, was deine Kydex für ein Lochmuster hast. Ja. Dein Ulti-Clip wird irgendwie dran passen. Also der ist dann meist mit Langlöchern versehen, sodass du es variabel halten kannst.
Also kann man versuchen, das hier so zu zeigen. Dran. Genau, hier. Da hat man halt wirklich massig Spiel. Ne?
Das ist echt eine Menge.
Und so sind die Großen dann auch. Das ist schon gut.
Es gibt ja auch ganz viele Marken, die jetzt ihre eigenen Clips einfach herstellen und mitverkaufen. Also Big Idea Design zum Beispiel hat einen gefrästen Titan-Clip an ihrer Kydex. Vero Engineering hat seinen eigenen gefrästen Titan-Clip, die ja alle auch so mechanisch oder von der Funktion auch so ein bisschen sich unterscheiden. Das finde ich schon geil. Also so der Trend in kleine EDC-Taschen fix und die Aufnahmemittel dazu, das ist da sehe ich
das einen geht gut voran.
Deutlichen Aufwärtstrend.
Ja, voll. Also ich hatte, das ist jetzt natürlich immer das Problem, wenn man sich so versteift, sage ich mal vorsichtig, auf eine Sache oder so doll drauf guckt, weil es einem so gefällt. Ich habe auch schon das Gefühl gehabt, dass letztes Jahr im Sachen EDC Fixed wirklich eine Menge passiert ist, was ich gut heißen kann. Ja, auf jeden Fall.
Wollen wir mal definieren, was ist ein EDC Fixed für euch? Weil, wenn wir jetzt mal grob sagen, wir haben feststehende Messer, dann denkt man ja im ersten Moment an Küchenmesser, Kochmesser natürlich, Jagdmesser, also oder Bushcraft. Und Bushcraft ist ja, unterscheidet sich ja schon im Weites, unterscheidet sich schon stark von einem EDC Fixed. Was ist für dich ein EDC Fixed? Ja. Was ist für euch ein EDC Fixed?
Also EDC, ich bin da jetzt nicht ganz so strikt wie der ein oder andere Everyday Carry. Das heißt für mich, ich sollte es am Großteil der Wochentage tragen wollen und können. Mhm. Ich muss jetzt nicht sonntags mit einem Fixed auf der Couch sitzen. Ich mache das und das nervt auch alle, die hier sonst noch so wohnen. Aber ich möchte auch mal einen Sonntag frei haben. Also heißt für mich persönlich, 5 Tage die Woche bin ich bei der Arbeit, da bin ich recht flexibel. Ich habe tatsächlich eine Arbeitshose an mit tiefen Taschen. Dementsprechend ist da meine Schmerzgrenze die letzten Jahre gewachsen. Also früher, als ich angefangen habe, hätte ich dir gesagt, das ist alles so rund um das CRKT Minimalist. Ist eine super tolle EDC-Größe und ich glaube auch nach wie vor, dass es für einen Einstieg vielleicht was Gutes ist, weil das auch nicht so teuer ist. Das Minimalist müsste so um die 50 Euro kosten, befürchte ich, mittlerweile.
Genau, ich habe es heute erst wieder nachbestellt. Auf jeden Fall Alan Fulls Design, ein Dauerbrenner seit, weiß nicht, 10 Jahren Minimum.
Immer.
Verständlicherweise. Also das kommt, ich habe es jetzt gerade mal hier so konfiguriert, wie es denn dann auch kommt, das kommt mit so einem ganz elenden Clip. Ja, also du kannst Scout Carry oder Cross Draw kannst du schon machen.
Sag mal bitte, was ist Scout Carry und
Also Cross Draw für alle, die es sich jetzt. Wie erklärt man das so schön?
Das also Cross Draw ist halt gekreuzt, dass wenn du mit der rechten Hand kreuzt nach links
über deine Körperachse rüber greifst und dann das Messer ziehst.
Perfekt.
So, und das ist wie Sam schon gesagt hat, das ähnlich ist für Scout Carry. Da trägst du es dann halt nur am Rücken. Muss dann also nach hinten greifen, um das Messer zu ziehen, sind das Trageweisen, die bei so kurzen Messern definitiv super gemütlich sind. Ne? Also weil du hast ja nicht das Messer, das dir dann irgendwie noch in die Hüfte rammt, wenn du dich bewegst oder so, sondern es liegt flach am Körper und wenn das kurz genug ist, dann klappt das super. Aber das Minimalist kommt halt mit dieser Kydex und die funktioniert super. Also für den Preis ist die toll. Das Lanyard ist jetzt bei mir noch dran, weil es so dran gehört und ich das Minimalist nicht mehr ganz so häufig dabei habe. Ist jetzt nicht hübsch, aber funktioniert. Ne? Das hat man ja dann tatsächlich oft bei so ganz kleinen Hosentaschen fixt, dass man dann für den kleinen Finger noch irgendwie so eine sichere Bank braucht, sage ich mal, damit man das Gefühl hat, man hat das Messer sicher in der Hand. Hätte man auch so, ehrlich gesagt, weil das ja wirklich aggressive Fingermulden aufweist, wo man die Finger richtig schön reinlegen kann. Aber das ist ja so ein Trend, sage ich mal, den man auch nachvollziehen kann, weil er irgendwo eine Funktion hat mit dem Lanyard dann. Bei so kleinen Messern.
Ich bin ja immer noch Team No Lanyard. Ich habe letztens darüber erzählt, wenn ich ein Lanyard brauche, damit ein Messer für mich nutzbar ist, ist es für mich das falsche Messer.
Das sehe ich auch sehr ähnlich. Braucht man aber auch tatsächlich nicht. Also hier bei Minimalist, das ist ja, wie gesagt, so ein klassisches Beispiel für mich. Du brauchst es ja wirklich für nichts, das Lanyard.
Ja.
Weil das liegt so sicher in der Hand.
Vor allem bei einem Messer in der Größe machst du ja auch keine großen, schweren Arbeiten, wo du einen richtig festen Griff brauchst. Also damit zerlegst du nicht einen ganzen Tag irgendwie Pappe im Hinterhof oder sowas.
Hoffentlich nicht.
Ein Ansonsten tun mir deine Hände sehr leid.
Ja.
Aber ja, wenn das, also keine Ahnung, irgendwie Brief öffnen, Pakete öffnen, mal einen Apfel schneiden oder sowas, das kriegst du auch mit einem Dreifingergriff hin. Also dafür reicht es auch vollkommen.
Ich glaube, das hat auch wirklich was mit dem Kopf zu tun. Also auch hier so ein ganz kleines Messer, das auch so für mich früher, also was heißt früher, das ist jetzt noch gar nicht so alt, ein absoluter Daily Rocker war. Das ist das Civivi Minimis, ein Osterpel-Design. Das ist wirklich ein sehr, sehr kleines Fixblade. Das hat, glaube ich, eine Klingenlänge von 5 Zentimetern, sowas um den Dreh. Und wenn man das mal so in der Hand sieht, und ich habe jetzt echt keine Bärenpranken, da verschwindet das auch komplett.
Ist das ein EDC-Fix?
Das war eher so Richtung Skalpell, ne?
Das hier war mal für mich oder ist auch jetzt noch für mich auf jeden Fall ein EDC-Fixed. Da musst du halt dann immer für dich selber beurteilen, kann das Messer deine täglichen Aufgaben erledigen, falls du Briefe öffnest, einen Apfel schneidest, einen Karton zerschneidest und dann hört es auch fast auf, dann würde ich sagen, kann das ein sehr gutes, verlässliches EDC-Fix sein. Das hat eine Kydex-Scheide, die ist sehr schmal. Die passt in jede Hosentasche eigentlich. Ich würde auch behaupten, das sagst du ja auch immer, Frauen haben kleinere Hosentaschen, aber ich würde sagen, das Minimis dürfte auch da Platz finden. Und wenn das für dich deinen Alltagsjob erledigen kann, dann ja, dann ist das in meinen Augen auf jeden Fall ein EDC-Fix.
Das erinnert mich ein bisschen an das Astra von Anso.
Ja, in der das Preisklasse so ein bisschen anders, aber sonst...
Andere Preisklasse, ja, aber gleiches Prinzip. Ist auch voll, so ein bisschen so skalpellartig.
Mhm. Ja.
Skelettierter, sehr simpler Griff mit einer kleinen Klinge vorne dran, verschwindet in jeder Hosentasche.
Ja, und auch einfach irgendwie schön, ne? Ja. Einfach nur, weil wir beim Skalpell-Thema sind, das habe ich auch noch nicht vorgestellt, weil das benutze ich tatsächlich auch nicht. Das ist ein Krava-Design, das ist das Böker. Ich meine, es heißt sogar Skalpell. Also ich hoffe, es heißt so, weil wenn es anders heißt, dann kann ich es mir nicht merken. Das ist dann wiederum so klein, jetzt mal im Vergleich zum CVV Minimis, was ja auch schon, wie gesagt, ein kleines Messer ist. Das ist zwar kein großer Unterschied jetzt in der Länge, aber weil du hier gar kein Futter hast zum Greifen, ist das wirklich mehr oder minder Quatsch. Ne? Also, das
ist ein Zahnstocher eigentlich. Ne?
Das ist ein Zahnstocher oder vielleicht tatsächlich, wenn es dann so scharf wäre, dann wäre das wirklich eher so eine Skalpell-Arbeitsgröße, aber das ist nicht mein berufliches Metier, da halte ich mich raus.
Das heißt also, das wäre jetzt in deiner Definition, weil du meintest ja, die EDC-Fix-Definition ist eine subjektive Definition, kein EDC-Fix mehr.
Also ich sag mal, bevor du kein Messer hast, ja, hast du das.
Natürlich.
Dann hast du ein Messer, mit dem du eine Schnur durchtrennen kannst oder auch hiermit wirst du natürlich einen Karton aufmachen. Für mich persönlich wäre es kein EDC-Fix mehr, weil ich keine Lust hätte, damit jeden Tag loszuziehen, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber da schwanken ja auch so ein bisschen die Grenzen.
Ja.
Also für mich habe ich das festgestellt, ich habe eine Zeit lang wirklich nur das mitgenommen, was ich, wie vorhin schon angesprochen, Scout-Carry oder Cross-Draw halt tragen konnte. Alles, was zu lang war, war dann schon raus. Ne? Und das geht relativ schnell, dass es auch ungemütlich wird.
Mhm.
Und mittlerweile muss ich tatsächlich gestehen, liegt dann aber auch wieder an der guten Scheide oder dem guten Tragesystem, habe ich auch tatsächlich, und das ist aber auch das Größte und Einzige in der Größe, was mein Everyday-Carry-Fix ist, ist ein Tiny von UG Tools. Und das ist definitiv eigentlich zu groß für meinen Geschmack, was EDC Fixed betrifft. Aber das funktioniert irgendwie für mich sehr gut.
Ein großes Aber,
so leicht genau. Ist.
Es ist eigentlich zu groß, aber es hat einen
eigentlich
unwahrscheinlichen
zu groß.
Vorteil. Genau.
Ich finde, das ist halt in meinen Augen auch jetzt kein Messer. Also das würde ich zum Beispiel jetzt nicht im Park rausholen, um einen Apfel zu schneiden, obwohl ich damit noch im Bereich 42a unterwegs bin. Einfach so. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich würde es nicht machen.
Genau. Liebe Grüße gehen raus an UG Tools. Wenn ihr die noch nicht kennt, checkt die mal aus.
Ja.
UG Tools ist
auf jeden Fall
so ein, ich sag jetzt mal,
was Besonderes.
Die sind deswegen so leicht, weil die Titangriffe 3D gedruckt sind auf irgendeine krasse Weise, die kein Mensch versteht. Also ich nicht, aber es funktioniert.
Ich auch.
Sam.
Ja. Und auch kein Vollerl, dementsprechend auch nochmal Gewicht gespart und die Verbindung hält tatsächlich.
Ja.
Also es gibt ja diese lustigen Videos, wo die Buchenstämme batonieren. Ich habe das Messer testen dürfen und ich habe genau das gemacht. Ich habe wirklich den Fingerguard, also bestimmt locker bis hier, so fast mittig den Griff auf ein Stück Buche gesetzt und habe das da durchgeprügelt, das Messer. Und das Messer, beziehungsweise der Griff, fungiert dann als Spaltkeil und die Verbindung Klinge zu Griff, die hält. Also das, ich weiß auch nicht, wie man es macht. Sam, du bist der Letzte, der uns hier retten kann.
Ja, Sam. Oder Sam, was ist für...
Wieso ich?
Du hast noch nicht gesagt, du weißt es nicht. Der Letzte muss es regeln, komm.
Nee, ich weiß nur, dass es Titan 3D gedruckt ist und da hört es dann auch auf.
Und Harry Potter war da, glaube ich, auch letztens, wurde der gesehen.
Ja.
Sam, wie ist das EDC-Fixed, die Definition für dich? Passt das? Mit der, wie ist das bei dir? Ist es auch die... Oder bist du da jetzt ganz streng unter 12 cm ist EDC-Fix? Also weißt du, bist du da eher so...
Nö, also das ist auch subjektiv einfach. Ne? Also für mich ist ein EDC-Fix ein feststehendes Messer, was ich gemütlich tragen kann, täglich, also ohne jetzt irgendwie mir extra Rucksack aufschneiden zu müssen oder extra tiefe Taschen haben zu müssen, sondern einfach in meinem täglichen Alltag, einfach in meinem Tagesablauf gemütlich bei mir tragen kann, sei es jetzt irgendwie am Rücken oder in der Lederscheide in der Hosentasche. Und das gibt quasi so ein bisschen auch schon die Größe vor. Also für mich, ich stehe lieber auf so ein bisschen kleinere Fix. so um die AK-1 Größe. Mhm. Und ja. Also für mich ist, macht die Größe ganz viel für einen EDC-Fix. Also gibt die Größe viel. Nee, wie sagt man das? Also wie hängt ein EDC-Fix viel von der Größe ab, so rum. Und weniger irgendwie von Form oder Materialien oder sonst was. Und ja, wie gesagt, also meine Vorlieben, was das Tragen angeht, ist entweder in der Hosentasche, also wie du auch so einen normalen Klapper an die Tasche klippen würdest, oder wirklich hinten und horizontal am Rücken Scout Carry. Mhm. Das ist so, also ich habe mal eine ganze Zeit lang versucht, nur Fix zu tragen, habe mich da also komplett durch alle Möglichkeiten mal durchprobiert und rumexperimentiert. Das sind so die zwei Optionen, die für mich hängen geblieben sind. Und ich kann dir immer noch nicht sagen, welche ich lieber finde. Es kommt so ein bisschen drauf an, ob es jetzt eine Kydex ist oder ob es eine Lederscheide ist, wie der Clip an der Scheide ist. Aber ich wechsle meistens so zwischen Scout Carry und in der Hosentasche tatsächlich. Und man mag es gar nicht glauben, aber in der Hosentasche kann man feststehende Messer unglaublich gut tragen. Also auch größere. Die verschwinden teilweise darin komplett. Also ich hatte jetzt eine ganze Zeit lang das AK-4, was ja eigentlich auch schon ein größeres Messer ist. Manche würden das vielleicht sogar als Outdoor-Messer bezeichnen. Und das aber in der Lederscheide von Daniel, von DP Steel & Leather, das kannst du sehr gemütlich und fast unbemerkt in der Hosentasche tragen.
Da war ich auch überrascht. Ja. Also was dieses Hosentaschentragen angeht, ist eigentlich auch eine gewisse Größe schon besser. Also wenn man jetzt so mein Heidi nimmt, das ich gekauft habe, das ist schon fast zu klein.
Das verschwindet da drin, ne? Dann muss er drin
nachsuchen. Ja, das Verschwinden, und was halt ganz mies ist, ist, wenn sie sich einfach wirklich, wenn die kippen können, wenn die so viel Platz in der Hosentasche haben, dass sie dann irgendwann so drin liegen, und dann brauchst du es jetzt vielleicht gerade sogar schnell oder, ne, oder hast es eilig, und dann hängt das Messer quer in der Tasche, ist auch total nervig. Also da gebe ich dir recht, je größer, desto besser. Das hat natürlich ein Ende, nämlich das Ende der Hosentasche, würde ich auch sagen. Aber ja, das kann man schon gemütlicher tragen, als man es denkt.
Ja. Ich bin sicher, dass hier einige Zuhörer gerade sagen, oh ja, ist mir auch schon passiert.
Ja, das ist richtig Pain. Erst denkst du, du hast kein Messer mit, und dann merkst du, es hängt da irgendwie quer drin.
Das ist das Schlimmste. Ist auch hier.
Sorry, nee, mach du.
Das ist das Gleiche wie bei Victorinox. Das horizontal in der Tasche liegen Syndrom. Das ist das Schlimmste. Mhm.
Ja, das scheint gemütlich zu sein. Also,
diese Schwerkraft, ich sag's so.
Diese Schwerkraft, das muss sein. Was ist das denn so für dich, so ein EDC-Fix, Maxi? Weil du trägst, glaube ich, gar nicht so häufig Fixblades, oder?
Nein, es ist ja immer auch, wir haben das ja schon mal so ein bisschen indirekt angesprochen, aber feststehende Messer haben immer eine brutalere Außenwirkung als Taschenmesser. Obwohl das völlig unbegründet ist. Also zum Beispiel nehmen wir mal an, jetzt, ich erzähle das jetzt mal aus dem Begebenheit in unserem Ladengeschäft, wir verkaufen Kindermesser, und da sind wir auch total emotional. Wir sagen, ja, jedes Kind sollte früh anfangen zu schnitzen. Und wenn die Eltern dann, wir legen den feststehenden Messer hin, die Schnitzel-Kindermesser sind feststehend, super, genial. Auch für bis zu, ne, ab 4, ab 8, ich glaube, also sie haben so ein bisschen. Und dann legen wir halt das Opinel-Kindermesser hin und eventuell noch ein Victorinox-Kindermesser. Und die Eltern greifen viel lieber zu den gefährlicheren für die Kinder Taschenmesser, ja, als zu den feststehenden, weil ja die Klappmesser immer einklappen können. Und dann ist so eine, wenn wir unter uns Knife-Nuts sind, sag ich mal, unter unseren Messer-Freunde, dann hast du ja diesen Blick gar nicht mehr. Aber wenn du jetzt Eltern siehst, die das Kindermesser mit ihrem Kind auswählen, dann merkst du, also es gibt natürlich, ne, da siehst du ganz klar, wenn Menschen mit Messern aufwachsen, wenn Menschen mit Messern arbeiten, dass eine andere Wahrnehmung ist, als wenn man halt nicht so viel Kontakt mit Messern hat. Und das ist der eine Grund, warum ich nicht so häufig Fix trage. Aber der andere Grund ist, ich trage eigentlich keinen Gürtel an Hosen, und bei Damenjeans hat man auch heute noch vergessen, dass die vielleicht auch mal Taschen haben sollen. Und wenn sie Taschen haben, dann, dass sie auch tief genug sind. Ich habe allerdings, wenn ich arbeite, eine klassische Latzhose, und da hast du auch mal so seitliche Taschen. Und die sind perfekt, ja, für diese kleineren, also für diese Fixed. Auch für einen Ulti-Clip ist perfekt. Und es ist, wenn man sich hinsetzt, man merkt es nicht irgendwie, dass es da wieder quer liegt, wie ihr das auch schon sagte. Und das ist super. Da trage ich auch super gerne ein feststehendes Messer. Eben auch Arbeit und so. Aber es ist halt in dem Sinne ja, ich ziehe mich um für die Arbeit. Ist es dann halt ein EDC? Es ist ja ein Everyday Work Carry. Ja,
finde ich. Nee, ich würde das noch nicht mal da so beschneiden. Aber nochmal, ich habe da auch eine sehr entspannte Auffassung. Ich finde das schön, wenn wir uns über sowas die Köpfe heiß reden, weil mir das auch Spaß macht zu diskutieren. Aber ich finde, wenn man sagt, einen Großteil der Woche arbeite ich, jetzt keine Ahnung, ne, 5 Tage die Woche, jetzt nehmen wir mal so eine Standardwoche. Es gibt ja tatsächlich noch arme Menschen, die 5-mal die Woche zur Arbeit müssen und so. Dann finde ich, ist das auch dein EDC. So, warum nicht? Nur weil es jetzt Samstag nicht in der Hosentasche war, ist das für mich nicht aus dem Rennen. Mhm. Ne? Also, weil sonst müssen wir ja auch mal ganz streng sein mit uns allen, die wir mehr als 2 Taschenmesser haben. Und ich glaube, das betrifft viele, die jetzt noch zuhören.
Wen denn?
Ich meine genau dich. dann wäre ja eigentlich fast gar nichts aus der Sammlung mehr EDC. Es sei denn, ich habe wirklich 150 Vitrinen-Queens und habe das eine Messer, das ich mitnehme. Weil, also wo ziehst du da die Grenze, die magische? Ich finde schon noch EDC, wenn du das in der Arbeitskleidung hast. Warum nicht? Ja.
Habt ihr eine Klingenform, wo ihr sagt, also wo ihr sagt, so, oh, ja, eher das als das?
Also Droppoint geht bei mir immer.
Ne? Ja, das ist der Klassiker.
Klassisch.
Das ist nicht umsonst an so vielen Modellen einfach dran.
Und ich glaube, bei Fixed noch wichtiger als bei Foldern, aber das ist, könnte man auch diskutieren.
Ja.
Ja, aber dann hört es auch schon auf. Dann kann ich hier gar nicht sagen, was auf den zweiten Platz kommt. Also ich trage ganz viel unterschiedlich. Also American Tanto mag ich sehr gerne. Warncliffe oder Sheepsfoot ist einfach super praktisch. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe da kein Favorite. Wie sieht es bei dir aus?
Das geht mir fast ähnlich. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich halt so geprägt bin von dem GMF 1F, finde ich so eine Sheepfoot-Klinge halt immer schön. Mhm. Für mich ist die super praktikabel, weil ich halt einfach wirklich den Zeigefinger bis an die Spitze bringen kann. Und das ist natürlich halt auch eine Arbeit, sage ich jetzt mal vorsichtig, die ich mit so einem kleinen Messer mache. Die erfordert nicht die ganze Kraft von meinem ganzen Arm und meinem ganzen Körper, sondern vielleicht die Kraft, die ich im Unterarm und in der Hand habe. Dafür, finde ich, überträgt sich die Kraft ganz gut. Aber ich muss auch sagen, ich bin breit gestreut. Also ich würde fast behaupten, die meisten haben eine Droppoint-Klinge, einfach weil es auch oft nicht anders angeboten wird. Aber ich mag auch eine Warncliffe oder fast alles Spearpoint. Was ich ziemlich cool finde, einfach nur optisch und weil es so nostalgisch ist, ist halt Bowie und Clippoint. Die finde ich genial. Oh ja. Aber es ist auch immer schwer, sage ich mal, wenn wir jetzt wirklich im Rahmen des kompakten EDC-Fix bleiben, dass man da eine Bowie-Klinge dran macht, die auch noch cool aussieht. Mhm. Weil du musst die Form ja schon arg komprimieren, sage ich mal. Ne? Das ist natürlich schön an so einem riesen Crocodile Dundee Knife oder was auch immer, so eine Clippoint oder ein Bowie. Aber im Alltag schwer. Nicht unmöglich, haben wir ja jetzt nochmal gesehen. Hast ja wieder einen schönen Drop gehabt von Pocket Fixed, wo auch ein schönes Bowie dabei war. Aber
du sprichst von Auxiliary. Ich bin immer ganz froh, dass ich das schreiben kann und nicht immer so oft sagen von Auxiliary Manufacturing. Weißt du, was ich daran so besonders fand? Die Wickelung, Sam, oder?
Ja, mit dem.
Also, das ganz cool. Also das haben wir in Deutschland oder Europa nicht so häufig. Rochenhaut. Also
Rochenhaut, ne? Ja. Das ist schon was Besonderes.
Und ich glaube,
das ist schon cool.
Ja, und es gibt ja auch, ich habe es mal gesehen, als ich mich mit dem Thema noch ein bisschen beschäftigt habe, dieses Rochenhaut gewickelt, kommt ja ursprünglich, glaube ich, aus Japan, ne? Durch die klassischen Samurai-Schwerter. Und die haben in Berlin, glaube ich, ein altes Samurai-Schwert gefunden und du konntest noch ganz genau die Rochenhaut und die Wicklung sehen. Und der Stahl, ja, so ein bisschen, verrückt. Aber der Hammer.
Der Stahl war zerstaubt. Ja, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ja, die Materialien sind natürlich
Lucas Burnley macht das auch gerne.
Cool. Ja, echt?
Lucas Burnley macht das auch gerne auf seinen Customs. Auf seinen Fix. Das ist auch viel Rochenhaut gewickelt, also generell gewickelte Sachen. Der ist auch sehr japanisch post, wie nennt er das? Post-traditionell, post-japanisch.
Cool.
So Design-Einflüsse und da macht er ganz viel mit Wickelungen und sowas. Finde ich geil.
Hammer.
Ja, das ist schon spannend, wenn das dann auch wertig gemacht ist, ne? Weil so eine Paracord-Wicklung, da geht bei mir so das erste Mal halt wieder dieser Trödel, ne? Diese Trödel-Assoziation an.
Ja, ja.
So, wenn du die noch kennst, diese 2,50 € Macheten, die hatten ja auch alle eine Paracord-Wicklung.
Ja,
aber das ist ja wirklich nicht vergleichbar, ne? Da müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber das ist schon, ich finde das auch spannend, so traditionelle Sachen und so, das ist schon cool. Ich hätte da so ein bisschen Bedenken, dass mir da zu viel Sapsch und Dreck irgendwie da reinzieht? Oder ist das alles so gewachst, dann, dass da gar nichts reinkommt? Oder?
Also die ich sage jetzt mal, das Lanyard, wahrscheinlich ist es ein anderes Material, vielleicht ist es auch Lanyard, das Gebämsel ist in Epoxidharz getränkt.
Ah ja, okay.
Aber trotzdem also hast du immer noch Vertiefungen dazwischen und auch zur Rochenhaut. Also ist natürlich schon, aber wie gesagt, das Samurai-Schwert, das hat da noch. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche Viren und Bakterien.
Aber das ist ja egal, die sind überall.
Vielleicht ist das der Auslöser von Covid gewesen, wir wissen es nicht, aber es war noch intakt.
Ja, das ist alles ein Geben und Nehmen. Ne? Also dadurch, dass du halt so viele Vertiefungen hast und sowas, hast du halt unglaublich guten Grip da dran.
Ja.
Was ja auch gerade bei Samurai-Schwertern, die halt für einen Kampf ausgerichtet waren, brauchst du halt guten Griff. Da wäre es schlecht, wenn dir das Schwert aus der Hand rutscht. Und jetzt hier bei dem Pocket Bowie von Auxiliary ist das Gleiche. Also wenn du das in der Hand hast, das klebt an deiner Hand quasi fest. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen, dass es dir irgendwann aus der Hand rutscht bei Schwerstarbeit. Und dann aber der Nachteil dabei ist ja natürlich, klar, hast du dann halt auch irgendwie so kleine Taschen und Ecken und da kann auch mal was reinfallen. Also wenn du irgendwie dein Knäckebrot darüber isst, dann kannst du mal ein paar Tage später noch ein paar Krümel da drin rausfischen.
Also, Notration. Also das an der Hand kleben kann sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein.
Ne?
Kommen wir doch mal direkt zu den Don'ts bei feststehenden Messern. Das würde mich mal interessieren. Gibt es Sachen, die man bei feststehenden, vielleicht vor allem bei feststehenden Messern beachten sollte?
Aufpassen. Also generell wie bei jedem Messer.
Aber
ich meine, es ist speziell beim Zurückstecken. Das Problem hast du ja bei Klappmessern nicht. Ne? Also ich meine, also nein, anders. Da hast du es in der Hand und hast die Fallrichtung vom Messer ist ja dann vorgegeben und du weißt genau, wo die Klinge landet. Und so lässt sich relativ einfach eigentlich eine Klinge auch einhändig zumachen. Und dann, wenn es zu ist, kannst du es dann sowieso relativ sauber überall verstauen. Mhm. Wenn du aber gerade ein feststehendes Messer hast, wo du vielleicht sogar hinterm Rücken die Kydex trägst und gar nicht siehst, wo du es hinsteckst, piekst du dir auch ganz leicht mal in den Hintern. Oder wenn du das in der Tasche trägst, wenn du die Scheide nicht triffst und das dann einfach blank in die Hosentasche steckst, ist auch schlecht. Also da ist dann nochmal extra Vorsicht geboten, gerade beim Zurückstecken von so kleinen Ficks.
Da entwickelt man dann auch so kleine Psychosen, ne? Also ich hab mir angewöhnt, wenn ich das in der Hosentasche trage, dann beim Zurückstecken, oft habe ich wirklich den Zeigefinger fast an der Messerspitze, bis ich in der Hosentasche so grob der Meinung bin, hier ist die Kydex und dann lasse ich es erst tatsächlich komplett reinkommen. Weil man das echt vermeiden muss, ne? Weil sonst muss ich ja wieder zwei Hände benutzen, die Kydex rausholen, das vorsichtig reinstecken, das, ne, dann ist die Praktikabilität halt wieder weg. Das macht ja auch keinen Sinn.
Die Samurais, um dann nochmal zurückzukommen zu Samurai-Schwertern, die haben das ja auch nie so gerade reingesteckt. Die führen es ja so oben an die Scheide an, ziehen es drüber und kippen das dann rein.
Auch mit der Schneide Richtung Himmel, glaube ich, ne?
Genau, und somit hast du halt dann quasi immer einen Kontaktpunkt und weißt immer zu jedem Zeitpunkt, wo deine Klinge gerade ist. Und das habe ich mir dann auch angewöhnt mit Kydex oder sowas, dass du halt nie versuchst, die Spitze direkt da reinzustecken, sondern immer erst irgendwie die Kante anlegen und dann an der Kante vorbeiziehen und dann
was
halt einfach sicherer ist.
Raven the Samurai, also auch ein zweiter Kanal jetzt hier nach dem Podcast.
Muss ich mal machen. Muss ich direkt mal ausprobieren, habe ich noch nie ausprobiert.
Ja, hat vielleicht, guck mal, wir können es ja auch schön machen, das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Sollte man ja eh mal achtsam mit seinen Messern umgehen, aber hier in dem Fall dann sogar nach der Benutzung. Das nächste, was mir direkt einfällt, ist natürlich Verunreinigung. Verunreinigungen sind beim Messer immer ein bisschen schlecht, wenn man möchte, dass das lange hält. Und gerade hier muss ich sagen, das ist natürlich ein Riesennachteil, in Anführungszeichen, der Lederscheide. Also wenn ich jetzt hier wirklich was Klebriges, Ekelhaftes dran habe und stecke das einfach so wieder in die Lederscheide zurück, dann ist das schlecht. Und auch bei Kydex, wenn die Klinge feucht ist, wenn ich einen Stahl habe, der nicht korrosionsbeständig ist oder dementsprechend nicht gut beschichtet ist oder sonst was, dann gammelt mir das Messer quasi in der Kydex weg, wenn ich das nicht im Auge habe oder später dann reinige.
Auch korrosionsbeständige. Ja. Weißt du, was ich meine?
Natürlich.
Feuchtigkeit.
Auf Dauer ist der Tod. Werden auch die. Mhm. Absolut.
Ja. Ist das bei euch so, dass ihr das Messer, wenn ihr das in Lederscheide habt, lagert ihr das getrennt von der Lederscheide oder habt ihr das so, ich tue das in die Lederscheide packen und erstmal 2 Monate weg?
Also ich persönlich habe eine Schublade für Lederscheiden mittlerweile.
Separat, dass du die, also, oder?
Separat, ja.
Und wie lagerst du dann deine Klingen?
Die Klingen sind, dadurch, dass ich eigentlich fast für jedes Messer, das ich in Lederscheide habe, auch eine Kydex habe, lagere ich die in der Kydex und die Lederscheide liegt irgendwo anders. Mhm. Ja.
Mhm. Okay.
Also so habe ich es mittlerweile gelöst. Aber ist da die Empfehlung generell raus aus dem Leder? Oder?
Sollte man, es sei denn, du magst das, ne? Also das, also Leder ja, okay. Also Leder und Stahl kann immer reagieren aufgrund wohl der Feuchtigkeit des Legers. Aber auch Leder und Messing zum Beispiel, wenn du Messingbacken hast, das ist ja, also für mich macht das jetzt keinen, dass ich sage, oh, mich stört das, aber wenn du halt das shiny Messing machst.
Ja, wenn man Patina nicht mag, dann sollte man das lassen. Ja.
Okay.
Ja, das sind auf jeden Fall so die klassischen Fehler, würde ich mal fast behaupten. Mhm.
Ja. Generell aber auch dadurch, dass du halt eben bei einer feststehenden Klinge, also nicht unachtsamer, aber robuster auch damit umgehst, neigst du ja auch dazu, das einfach mal eben fertig machen oder auch gerade bei Kochmessern, wenn du irgendwie was geschnitten hast, Apfel geschnitten hast, lässt das Messer liegen, fertig, weil du denkst, ist ja eh, muss ich eh nicht reinigen, hat keine bewegten Teile, braucht weniger Pflege und dann neigt man dazu, das dann so ein bisschen sich selbst zu überlassen, was ja auch man eigentlich nicht machen sollte.
Ja.
Gerade bei Kochmessern, wer kennt das nicht? Ja. Jetzt möchte ich auch erstmal essen, weil das Essen ist jetzt fertig.
Ja, genau.
Ne? Und mal eben kurz einmal klares Wasser drüber, einmal abgezogen, ist ja schon tausendmal besser, als was auch immer da so dran ist, sich erstmal einwirken zu lassen. Ne?
Ja. Oder das Schlimmste, ich mache es nach dem Essen und packe es dann aber in die Waschmaschine, weil die
schneller. Perfekt. Das mache ich immer so. Das hat noch gar nichts. Gar kein Problem. Mein Kater, alles, Spülmaschine.
Ist euch schon mal eine Klinge abgebrochen? Oder gerade bei einem Feststehen? Oder weil, wie Sam gerade sagte, wenn du ein feststehendes Messer hast, gehst du in der Regel ein bisschen rabiater damit um, weil du halt nicht im Hinterkopf hast, ach, das kann zusammenklappen. Aber es kann dann halt auch der Nachteil sein, dass dir mal was eher bricht oder dass du sagst, oh, da ist jetzt ein Scharte in der Klinge.
Ja, ist mir passiert aus absoluter Faulheit. ich hab Feuerholz batoniert im Wohnzimmer vor dem Kamin, weil ich keine Lust hatte, rauszugehen und Anzündholz zu holen. Dachte ich mir, komm, ich mache tatsächlich jetzt mal ganz kurz von so einem Buchestück ein bisschen was ab. Hab dazu eins meiner ältesten Fixblades genommen, das Kaiser Sequoia. Und da war dann hier wirklich ein richtig schönes Stück von der Spitze abgebrochen. Das habe ich allerdings mitgenommen zu Heidi, als ich ihn besucht habe. Und Heidi hat mir hier aus einer Droppoint-Klinge hier so ein wildes, weiß ich nicht, wildes Konstrukt geschliffen und hat das dann gerettet. Also ich habe wieder eine Spitze dran, aber die war mal tatsächlich abgebrochen. Weil ich das Messer im Grunde ja einfach missbraucht habe. Ich dachte eigentlich, ich habe ein Stück im Visier, was klein genug ist. Aber da war halt eine Verwurzelung, die ich nicht gesehen habe, oder eine Verästung. Und dann hat sich das halt leider einfach erledigt, ja.
Cool. Also nicht cool, aber passiert.
Ist cool gerettet. Ja. Jetzt habe ich ein Heidi-Regrind quasi. Also das schon gut. Aber ja, klar, sowas passiert ja halt mit einem Folder nicht, weil du denkst, oh, jetzt haue ich mal das Stück Holz auseinander. Mhm. Das macht man halt eher selten. Also ich persönlich. Man weiß ja nie, wer da welche Technik mitbringt.
Ich habe nur einmal ein Messer kaputt gemacht, aber das wäre mir auch mit einem Folder passiert. Ich habe dann irgendwie so einen Riesenstapel bei der Arbeit, einen Riesenstapel Karton zerkleinern wollen und bin dann einfach losgegangen, wie so Bekloppter mit dem Fixblade. Und in dem einen Karton waren aber diese Metallklammern drin. Und dann habe ich schön die Klinge da reingezogen und erstmal so ein Stück aus der Klinge ausgebrochen.
Mhm.
Das ist fies, ne? Mhm. Wie ist es bei dir? Hast du auch schon eins auf dem Gewissen, Maxi? Oder?
Nur bei Kochmessern, dass ich mal ein sehr dünn ausgeschliffenes Messer mit einer sehr harten Mittellage im Mehrlagenstahl, das mal so ein kleiner Ausbruch war, aber nicht so eine Riesenausbrüche, wie ich sie manchmal im Ladengeschäft sehe. Also ich habe.
Also du bist gescheiter als Sam und ich, könntest du sagen.
Ich glaube, ich habe nicht so viel Kraft wie ihr. Also ich habe eher so Verletzungen an Fingern, weil ich von Taschenmessern und ich weniger mit Fix auch arbeite. Aber bis jetzt habe ich nur Pappe als Endgegner gehabt. Das ging gerade noch.
Das geht noch.
Ja,
und noch ganz kurz abschließend noch so ein kleines Verletzungsrisiko, weil ich gerade das Heidi hier sehe. Wir kennen alle jemanden, der hat sich auf der Knives and Coffee mit einem Heidi geschnitten, nämlich Ben Peterson.
Echt?
Ja, weil der Heidi baut ja keine Daumenrampen an der Kydex, dass man die so richtig schön flicken kann. Mhm. Und der hat tatsächlich das Messer gezogen. Ich versuche es jetzt mal nachzustellen, ohne mich zu verletzen. Und hatte halt seinen Zeigefinger hier in dieser Position ruhend. Und dann hat er sich quasi die Klinge einfach in den Zeigefinger gezogen.
Genau.
Ne? Also auch das wieder, muss man gucken, wie ist das System aufgebaut, wie kann ich das Messer ziehen, ohne mich zu verletzen.
Stimmt.
Weil so eine Daumenrampe jetzt hier, die ist schon was Nettes dann.
Mhm.
Aber hat halt nicht jeder. Ja.
Ja, ich verstehe. Es ist mir, glaube ich, auch schon mal passiert.
Böser Heidi. Böser Heidi. Viele Grüße.
Wenn auch die Kydex so fest
ist. Ich kenne nur Leute, die sich ihre Pullis oder Jacken zerschneiden, wenn die das in der Hosentasche tragen und fix dann hier rausziehen.
Stark.
Und dann aber zu nah am Körper rausziehen.
Ja.
Und das dann irgendwie noch am Pulli vorbeigeht oder an der Jacke oder sonst was und dann schön hier so kleine Ritzen drin haben.
Ich klopfe mal auf Holz. Also das ist mir bisher erspart geblieben.
Ja. Nee, mir ist es auch noch nicht passiert.
Also ich wäre auch so ein Kandidat für, weiß ich so. Sag mal, Sam.
Ja.
Wollen wir mal was vorstellen, was wir jetzt schon, ich weiß nicht, ob wir den Podcast ausstrahlen, aber wahrscheinlich vor dem Release deines neuen Projektes. Und ich glaube, Phil kennt es noch nicht vom...
Nee.
Ist ja mal, ja, weißt du, Review.
Live dabei, ja, mega.
Genau, wir werden es aber so gut wie möglich beschreiben. Ja.
Ja, also wenn wir schon beim Thema Fixed und EDC-Fixed sind, ich habe mir ja auf die Fahne geschrieben, mehr physische Produkte zu machen und entweder die selber zu machen oder mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und in dem Fall arbeite ich mit Wesson zusammen. Das ist eine schwedische Firma, die aber auch einen Sitz in Amerika hat. Und die haben das kleine EDC-Fixed, das sich Borners nennt. Und gibt es in der Originalausführung, glaube ich, mit G10 und Mikata. Und ich mache mit denen jetzt eine Variante in, man nennt es Reverse Tuxedo, mit DLC-beschichteter Klinge und Titan-Griffen.
Stark.
Und mit einem kleinen Fräsmuster im Griff drin.
Sind das Sonnenstrahlen?
Ja. Das ist hier quasi die Schraube, die an der Position einer Pivot-Schraube wäre, dient ja quasi so als Sonne.
Mhm.
Dann sind so Sonnenstrahlen, die da rausgehen, so ein bisschen geometrisch.
Ah, sehr schön.
Und das Ganze kommt in einer schwarzen, klassischen Lederscheide mit der Schnalle, die du nicht magst.
Nein, die gefährlich ist, sage ich.
Die gefährlich ist, ja.
Die stimmt. Gefährlich lebt, könnte man eher sagen. Die Schnalle lebt ja gefährlich, ja.
Und das ist ein exklusiver Job, der droppt exklusiv auf der Wesson-Webseite und als einziger Dealer bei der Knife Lounge.
Und ich muss sagen, die Lederscheide, ich hab das Messer vorher schon gesehen, aber die Lederscheide ist ja häufig so, dass sie sehr breit sind, aber die macht einen sehr schlanken Eindruck.
Die ist super schlank. Also die ist wenig breiter als die Klinge selbst.
Super.
Also da ist wirklich nur Platz für eine doppelte Naht hier.
Gute Passung, ja.
Und das ist auch so ein Kriterium, wenn die Scheide zu breit ist dann irgendwie am Ende doppelt so viel Platz wegnimmt, als das Messer eigentlich groß ist, dann ist es auch nichts Wahres. Und deswegen, ja, also ich mochte das Messer vorher schon sehr, sehr gerne. Und deswegen finde ich es ziemlich cool, dass wir da zusammengekommen sind, um das rauszubringen.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Ding. Also die Sonne ist ja auch bei mir gerade aufgegangen, als ich das gesehen habe, weil das auch so sehr schön, das war ein sehr dramatischer, cinematischer Effekt, als du es so gedreht hast, hat man dann erst die Strahlen gesehen. Das war richtig cool.
Ja, das
cool.
ist sehr subtil. Also es ist auch nur auf,
ja,
der, auf
cool.
der Vorderseite.
Ja. Ah, okay, also nur schon, ja.
Genau, die Rückseite ist blank, Stonewash, also gestrahlt.
Ja.
Und auf der Vorderseite ist es ein sehr subtiles Fräsmuster
cool.
da drin.
Mhm. Generell auch ein sehr, also positiv unauffälliges Fixed. Ne? Also du hast einen sehr schönen Kontrast zwischen der schwarzen Klinge und den Scales. Das funktioniert richtig, richtig gut. Aber auch durch die Form. Sehr, sehr unaufdringlich einfach. Ne?
Genau, es ist ein klassisches Droppoint mit einer sehr minimalistischen Griffform. Also die ist nicht die Größe. Also ich habe auch keine großen Hände. Für mich reicht es, einen vollen Griff drauf zu haben, ohne irgendwie noch ein Lanyard dran zu packen. Und aber trotzdem reicht das für die meisten Anwendung im Alltag. Ne? Also das Bushcraft würde ich jetzt damit nicht. Dafür ist es auch nicht ausgelegt. Nee. Aber so, das ist so die Größe, die ich an EDC Fixed Blades gerne habe.
Ich gehe mal.
Das lässt sich super tragen, lässt sich gut. S35.
S35, cool.
Gesamtlänge 15 cm, Klingenlänge 7 cm. Und jetzt kommt's Klingenstärke, das finde ich so beeindruckend, 2,75 mm. Normalerweise ist ein Fixed immer, also jetzt in der Größe, immer fangen die bei 3 mm an. Also so wie.
3 Standard, genau. Hätte ich auch gesagt, ja.
Ist ein bisschen. Ja. Könnte also auch nur ein Schneidteufel sein. Mhm. Sehr cool.
Also ich habe das eine ganze Weile jetzt, also seit ich den Prototypen bekommen habe, in der Tasche gehabt, oder am Gürtel gehabt, besser gesagt. Und ich mache damit alles. Also gerade auch so Sachen wie Äpfel schneiden, wie wenn du dann irgendwie zu viel Klingstärke hast, dann spaltest du den hier und brichst den eigentlich
klar
auf.
Ja.
Aber das Ding gleitet dann durch jeden Apfel durch. Das macht schon Laune.
Mega.
Und wie ist das am Gürtel tragen für dich? Weil du das ja normalerweise eigentlich auch nicht machen würdest, oder?
Das ist, ja, aber dadurch, dass es relativ klein ist, lässt sich das sehr angenehm am Gürtel tragen. Also es trägt nicht dick auf, also es fällt auch nicht negativ auf. Es baumelt auch nicht, obwohl es hier diesen klassischen Dengler hat. Aber wie gesagt, durch die Größe ist es jetzt nicht so, dass es ständig an deinem Bein schwingt oder so. Es verschwindet meistens sogar noch unter dem Pulli oder unter einer Jacke. Finde ich sehr angenehm.
Richtig cool. Release-Datum?
Release-Datum ist der 25. Januar.
Wir schauen uns für die Folge vorher aus.
Ist ja schon fast.
Ja.
Ist bald, ja. Also
sehr cool.
Genau, wenn ihr uns jetzt zuhört, mehr davon erfahren wollt, ich werde auf jeden Fall den Link in die Shownotes packen. Bis dahin haben wir den wahrscheinlich auf jeden Fall. Cool. Ich freue mich drauf. Ist es jetzt, wäre das ein EDC-Fixed?
Auf jeden Fall. Also jetzt einfach nur mal von den Abmaßen, definitiv. Ich sage auch immer in dem einen oder anderen Video, mein Sweet Spot bei einer Klinglänge für ein Fixed ist 7 bis 9 cm.
Cool.
Also das ist gewachsen. Wie gesagt, das war mal 5 bis 7 maximal oder so. Aber ich muss schon sagen, so ab 7 kannst du eigentlich alles erledigen, was ich persönlich im Alltag zu tun habe. Das ist schon ein richtiger Sweet Spot. Und dann die Kombination mit den Titan Scales. Das sieht schon schwer gut aus. Also das stelle ich mir schon als ein richtiges EDC-Knife vor. Ja, ist cool geworden.
Also, Dankeschön. Also wir haben es auch hauptsächlich auf kleinere EDC-Tasks so ausgelegt. Mhm. Also man argumentiert ja gerne, ja, Titan ist zu rutschig und gerade bei Fixed und damit kannst du ja nichts betonen und im Wald rutscht es dir aus der Hand. Da, aber wie gesagt, dafür ist es auch nicht ausgelegt. Also es ist eher für so einen alltäglichen Gebrauch und da ist Titan völlig,
voll cool.
Völlig klar.
Ja. Das ist in meinen Augen genau wie das Argument, ja, im Winter wird Titan so kalt. Wenn du das in der Hosentasche hast, dann hat das deine Körpertemperatur. Und selbst wenn es kalt ist, wenn du Titanschale eiskalt in die Hand nimmst, dann dauert das, keine Ahnung, 10 Sekunden, dann hat das auch eine normale Wärme. Also es leitet ja auch unfassbar gut die Wärme ab. Ich finde, das sieht schon sehr cool aus. Und wie du schon sagst, man muss einfach gucken, wofür ist das designt worden. Und eine geschraubte Schale, ob das dann sein muss mit Betoning und was auch immer, da sind ja noch 1000 andere Geschichten, über die man reden könnte. Aber ich finde, der gesunde Menschenverstand, der sollte am Ende da immer siegen. Also,
das denke ich auch.
Ja.
Ja, gut.
Ja, ist ein cooles Ding. Sieht spannend aus.
Danke.
Ich freue mich. Ich denke, auch. Es wird ein ikonisches Messer. Und apropos ikonische Messer, Kinders, wir hatten es gerade schon mal angerissen. Das Samurai-Schwert hat heute noch viele Einflüsse. Und es gibt ein paar. Ich weiß nicht, habt ihr so ein paar ikonische Messer oder so ein paar Sachen, die, sagen wir mal, so berühmte Messer? Und man sagt so, oh ja, das ist es.
Ich glaube, das Rambo Knife ist halt so das berühmteste, ne? Das irgendwie jeder kennt. Das ist auch so ein bisschen stellvertretend für vielleicht so ein bisschen übermaskuline Werte und so diese ganze 80er-Action-Heldentum. Damit sind wir halt irgendwie groß geworden. Und das ist das, was in unseren Köpfen irgendwie eingeprägt noch hängen geblieben ist. Wenn einer von einem Messer spricht, hat jeder entweder das Rambo Knife oder das von Crocodile Dundee vor Augen.
Ja.
Und die spielen beide ungefähr in der gleichen Liga. Und,
auch was Alltagstauglichkeit angeht.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber abgesehen davon weiß ich gar nicht, kann ich hier, glaube ich, gar kein spezielles Messer nennen. Es ist generell einfach Messer oder Dolche gerade. So sind so in der Popkultur, so was Filme und Spiele angeht, sei es jetzt Game of Thrones oder Herr der Ringe oder Prince of Persia oder sonst was, da sind irgendwie Dolche, waren immer irgendwie so der heilige Gral.
Ja.
Und war irgendwie immer mit Heldentum und Macht und sonst was verbunden. Und ich glaube, das hat doch so unterbewusst mit uns allen irgendwie das Gleiche gemacht. Ne? Irgendwie, wenn man so ein Dolch sieht, haben wir irgendwie so das Gleiche vor Augen und verbinden auch so die gleichen Werte damit.
Ja, ist auch irgendwie dann downgesized, ne? Weil das Schwert, weiß ich nicht, Aragorn-Schwert kann ich halt nicht mit zur Arbeit nehmen. Dann ja, genau. muss es halt kleiner werden irgendwie, ne?
Ich meine, kannst du ja, schon, aber...
Kannst du schon, ja, das stimmt, aber ist schwierig auch am Gürtel und so. Nee, also das wäre jetzt nicht meins.
Ja.
Nee, aber sehe ich ähnlich. Also das sind so diese Klassiker, ne? Also das ein großes Bowie, ein Crocodile Dundee oder halt ein Rambo Knife, wo man den Griff aufschrauben kann, wo dann noch was weiß ich noch, was alles reingeht.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
wir waren auch alle kleine Rambos.
Muss man haben. Ne? Muss man schon
zumindest
haben.
Wollten es ja, alle genau. sein.
Wir wollten es alle ja. sein. Aber ich finde es auch cool. Ich meine, ich habe mal gelesen, dass der Bauer vom Rambo Knife, der hat irgendwie direkt 1200 oder so fertigen lassen, von denen angeblich auch 600 Stück am Set kaputt gegangen sind. Also entweder hat er so richtig was? Schlecht gebaut oder der hat mal schön hier jedem eins in die Hand gedrückt.
Wahrscheinlich.
Ist auf jeden Fall natürlich eine Ikone, ne? Absolut. Und das ist auch so ein Grund dafür, dass ich zum Beispiel
jetzt bin ich mal gespannt. Bowie
rumliegen habe. So. Ja, nee, also das kann ich mithalten, das sage ich gleich vorweg. aber das ist so ein früher Kauf, den ich aber auch irgendwie nicht so richtig bereuen kann. Das ist ein Nieto, das ist, glaube ich, ein spanischer Hersteller. Auch wirklich bezahlbar. Also für ein Messer in der Größe, ich meine sogar unter 100 Euro, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Krass.
Aber das kann ich auch so im Neuzustand eigentlich irgendwem in die Hand drücken und sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Bowie gewonnen, weil brauchen oder so, davon kann hier überhaupt keine Rede sein. Aber ich fand das so schön und genau das Modell hat ein Freund von mir tatsächlich gehabt, auch nahezu unbenutzt, aber ich fand das so schön, da habe ich gesagt, pass auf, ich kaufe mir das auch. Und dann war das halt, hat es irgendwann ein paar Tage später geklingelt und dann hatte ich halt so einen Bowie. Mhm.
Aber ich finde halt so dieses klassische Bowie, das ist so das, was man und was jeder wahrscheinlich unter Messer im Kopf hat, oder? Wenn jetzt so in seiner in seinem Kopf unter Bowie hier durchkatalogisiert, dann kommt genau dieses Bild da raus.
Ja, wahrscheinlich schon. Es sei denn natürlich, man weiß gar nicht, was ein Bowie ist, was auch voll in Ordnung wäre, ne? Aber
ja, aber selbst wenn du nicht weißt, was ein Bowie ist, hast du ja irgendwie
trotzdem. Du hast diese Form Bild schon mal gesehen. Ja, ja, das stimmt.
Oder
schon.
Den Namen gehört.
Ja, das Name gehört, ja, das kann auch sein. Ja. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, popkulturell, die in meinen Augen ein Riesenfehler ist, ohne das jetzt zu krass zu vertiefen, aber das ist eine Frechheit in meinen Augen, dass John Wick ein OTF hat und kein Fixed Blade. Also,
stimmt.
Da sollen die mal gerade stehen hier, da können die ruhig mal auf den Knife Pub zukommen und mir das mal erklären. Also ist natürlich ein sehr cooles Messer. Ich glaube, er hat ein Microtech, ich weiß nicht genau welches. Ja. Aber der Typ, der hier alle fertig macht und der das verlässlichste Zeug der Welt dabei hat, der hat ein OTF dabei.
Ja, aber der hat ja einen Bleistift, das ist ja quasi fixed.
Ja, aber er hat auch ein OTF.
Weißt du, ich glaube, das hat er, weil er mit dem fixed wäre er noch überlegender.
Meinst du, das wäre dann ungerecht? Wo er selber so sagt, hey, komm, beim Einkaufen
selbst
im Hotel
auch sagt er, Handicap.
Gib mir die Binelli M4, aber behalt das fix, weil wir wollen denen schon noch eine Show bieten hier. Ja, okay, naja, ist ein gutes Argument.
Das wird schon sein. Aber klar.
Ja.
Ich habe das.
Nee. Ich weiß nicht, aber ich glaube, so OTF, das hat so ein bisschen mehr diesen taktischen Einfluss, was dann auch vielleicht ein bisschen zum Image von John Wick passt.
Das passt also zum Image, ja. Das ist so vermeintlich taktisch eigentlich.
Genau,
ja,
so feststehende Messer, die haben ja auch noch vom Ruf, sind ja so ein bisschen altbacken irgendwie. Also vielleicht. Wenn man jetzt nicht gerade so im Thema drin steckt, dann hat man halt so dieses traditionelle Bowie.
Aber wie cool würde das mit deinem Wessen aussehen?
Crocodile Dundee.
Ja,
oh, das wäre schon geil.
Mit Wessen, John Wick, Wessen, aka Raven the Samurai. Ja, das
übrigens,
wird schon was.
Fun Fact, wusstet ihr, dass Ben Peterson jetzt Messer für eine Serie erstellt?
Du meinst...
Nee, echt?
Hat er jetzt letztens irgendwo gepostet, irgendwie eine lokale oder eine Serie, die lokal bei ihm gedreht wird.
Ach, sowas wie der Bergdoktor vielleicht.
Hat ihn angefragt? Nee, irgendwie so eine Kriminalserie
das ist cool.
oder sowas, keine Ahnung. Die haben
hat das was mit seiner Narbe zu tun?
Ja, genau. Die brauchten Props, also Messer als Props für die Serie. Und da haben die Ben angefragt und der stellt da jetzt, glaube ich, Fixed Lulu zur
Verfügung. Stark, auch ein schönes Messer.
Oder vielleicht das Lander Fixed. Ich weiß es nicht.
Ja, das könnte natürlich auch sein. Da warte ich übrigens drauf. Ich war Kickstarter-Supporter und die sind jetzt angeblich im Shipping. Da freue ich mich schon mega auf das Lander 4. Das ist echt cool. Aber das Lulu ist auch ein sehr gelungenes, schönes Fixed. Das wäre zum Beispiel auch was, das durfte ich mir ja anschauen. Das hattest du mir geschickt, Maxi, zur Ansicht, und um ein Video zu drehen. Das hat ja wirklich auch mit dem Tiny sehr vergleichbare Werte. Das wäre auch so eins der größeren, von dem ich sagen würde, das wäre für mich auch noch EDC, weil das ist so cool. Also das hätte ich, glaube ich, auch täglich da. Ja, aber das wusste ich nicht mit der Serie. Das ist cool. Sehr coole
Sache. Dann werden wir da vor dem Fernseher hängen und alle 2 Sekunden auf Pause. Das? Auf Pause drücken.
Hast du das gesehen? Also, das ist ein Scandi Grind.
Ich glaube, John Wick würde auch so ein Gentleman-Messer passen. Auch wenn das natürlich jetzt im Kampf nicht so ist, aber ich meine, er braucht ja nichts. Ich meine, er kann mit einem Bleistift alles erledigen. Also könnte er auch so ein.
Na, ich glaube, in der U-Bahn haben die eine massive Messerstecherei, ne? Also, oder im Bus oder in irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel auf jeden Fall. Aber ja, so ein Gentleman-Folder wird ihm natürlich stehen. Ja. Müssen wir mal ehrlich sein.
Klasse.
Das stimmt schon.
Und kämpft er nicht auch gegen diese Zwillinge, die Karambits tragen?
Ja, das ist später. Ich weiß nicht, in welchem Teil, vielleicht im zweiten, aber das ist so Showdown-Kampf, wo er in diesem Glasgewölbe, sich hochkämpft zum Endgegner, wie immer. Aber ja, stimmt, Karambits sind auch so klassische kampftaktische Messer, sag ich mal. Ne?
Aber auch irgendwie werden nur von Bösen getragen, oder?
Nur, ausschließlich. Also, die gibt es da im Hotel, gibt es die zum Beispiel gar nicht zu kaufen. Nur
im Evil-Shop. Für Bösewichte Bedarf.
Das musst du dich aber ausweisen.
Genau. Da brauchst du auch so eine gewisse Anzahl an Evil-Punkten, bis du einen Karambit haben darfst.
Du musst schon 400 Mal bei Rot über die Ampel gehen und dann.
Ja, okay. Ja, dann darfst du.
Ja, ich würde gerne meine 400 Evil-Punkte gegen einen Karambit eintauschen.
Mega gut, so analog. Sehr geil. Sehr, sehr geil.
Vielleicht gibt es ja auch so ein OTF für ganz viele, für ganz Evil-Points. Vielleicht hat John Wick einfach das Bonusheft voll gehabt. Aber nein, John Wick ist ein guter.
Bestimmt.
Er ist schon einer der guten. Kann man schon sagen.
Also.
Und er sammelt mehr Coins. Er sammelt mehr Coins als Sam und ich zusammen, würde ich mal auch behaupten. Aber er hat noch keinen von deinen neuen Coins gehabt. Die sind auch richtig schön geworden.
Danke.
Sehr cool.
Mit dem Kontrast.
Sam, gibt es irgendwann mal einen neuen Coin, ja, ne? Nur so ein bisschen für den.
Würde ich nicht ausschließen wollen. Also der Fertiger, der uns die gemacht hat, die jetzt vor kurzem gejobbt sind, der hat ja gesagt, der will ihn wieder machen. Das war aber so eine Höllenarbeit.
Hat so viel Spaß gemacht mit dem Schwarz und der Linse dann, oder?
Ja. Nee, weil das alles, was Gold ist auf der Münze, ist handgemalt.
Ah.
Und das heißt, der hat ja ein Totenkopf mit einem Goldzahn. Ja. Und jeder Goldzahn ist handgemalt. Oder auch der ganze Rand ist handgemalt. Und hat gesagt, das war so eine Höllenarbeit. Da kein Bock mehr drauf. Das macht er nicht
nochmal. Ja, sehr schön. Nee.
Aber ja, nee, also wird garantiert nicht der letzte Coin gewesen sein.
Cool. Mhm. Yeah. Maxi, wann gibt's denn dein erstes Fixed Blade?
Ich
oder so?
Hab ja...
Du hast mehr Sachen in der Hand, als wir
das
alle
stimmt
zusammen.
Stimmt schon, ja.
Also,
ich habe ja mal eins designt, das sah ganz schlimm aus. Ich dachte, ach, das ist nicht so meine Stärke. Also ich finde es super, was ihr alles macht. Ich bin auch eher, ich glaube, ich würde eher bestehende Sachen dann so ein bisschen umdesignen. Nicht umdesignen, also ich denke jetzt noch an unseren Böker plus Cox. Dass man sagt, so, komm, das gab es schon mal, wir machen das neu. Und cool, aber alles andere, wenn es wirklich von neuem, das traue ich mir nicht zu. Vielleicht irgendwann mal, aber ich bin lieber jemand, der staunt, als zeichnet.
Okay.
Und bei dir? Hast du schon mal versucht, eins?
Ja, zwei linke Hände. Nee, ich habe tatsächlich festgestellt, wenn ich versuche, ein Fixblade zu zeichnen und einfach nur Sachen nehme aus meiner Erfahrung, von denen ich weiß, dass die mir persönlich gefallen würden, dann sehen die zu 80% aus dem Messer, die es schon gibt. Also keine Chance, da was zu erfinden. Man könnte das mit Sicherheit trotzdem, das ist ja heutzutage wirklich sehr einfach, über ein OEM irgendwo herstellen und vermarkten. Aber das wäre jetzt auch nichts, wo ich sage, da habe ich so viel Bock drauf, weil ich bringe gar nichts Neues mit an den Tisch. Also auch nichts, was dann wenigstens optisch so spannend wäre, wo ich sage, oh, ne, da wenigstens kommt da nochmal so ein Twist rein oder so. Ich finde jetzt einfach nur so Knife Pub irgendwo drauf lasern lassen auf irgendwas, was es schon in besser gibt, das, nee. Da spiele ich lieber Schlagzeug und kaufe besser und bin fröhlich mit Sachen, die da so aus den kreativen Gehirnen von anderen Menschen kommen.
Ich wollte gerade sagen, ja, weißt du, wir beide sind auch nicht kreativ tätig, aber Sam ist ja kreativ auch tätig, also in seinem Hauptjob. Und wir also ich würde sagen, jetzt, ja, also ich halt nicht in dem Falle, aber da du Schlagzeug spielst und ich glaube, Sam, spielst du nicht auch Schlagzeug? Das ist ja schon eine Kreativität, also eigentlich müsstet ihr designen.
Aber eine ganz andere Kreativität, ja, glaube ich.
Ne? Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich habe auch, also ich denke genauso wie du. Ne? Also wenn ich ein eigenes Messer designe, will ich nicht einfach irgendwas Bestehendes nehmen und einfach nur meinen Namen draufschreiben. Also das ist mit Kollaboration, das ist was anderes. Aber wenn ich was Eigenes rausbringe, habe ich auch an mich selbst den Anspruch, was wirklich Eigenes zu kreieren, von null auf. Und ich habe das auch ein paar Mal versucht, weil klar will man mal gucken, was für ein Messer man zu Blatt bringen könnte. Aber da ist auch nie was Gutes rausgekommen. Und dann war ich letztens bei Toni Tietzel bei TNT Knights und der hat mir einfach ein Blanko-Stück Stahl in die Hand gedrückt, wurde so ganz grob irgendwie die Form von dem Griff und die Klinge drauf gemacht und hat gesagt, so, stell dich mal einen Bandschleifer, ich will einfach nur mal gucken, was passiert, was dann rauskommt. Und tatsächlich ist da, findest du dann so, das kommt dann so ganz natürlich, dass du dann sagst, okay, du hast, wenn du es in der Hand hältst, kannst du sagen, ah, okay, die Größe gefällt mir, dann oder ist mir noch zu groß, dann nimmst du da noch ein bisschen was ab. Oder die Spitze passt dir ganz gut, oder hättest du doch lieber anders, dann machst du es doch lieber nochmal so. Und wenn du dir so den direkten, also so quasi so direkt an der Quelle sitzt und direkten Einfluss hast und darauf und dann auch so das Ergebnis direkt in der Hand hast, ist es was ganz anderes. Und da habe ich dann schon ein, zwei Sachen mit Toni zusammengebastelt, mit großer Hilfestellung von ihm natürlich. Aber da sind auch so Sachen entstanden, die hätte ich niemals einfach nur so zu Hause mit Stift und Papier irgendwie hinkriegen können.
Also der haptische Bezug hat dich da so richtig aufblühen lassen.
Voll. Und also da habe ich auch nochmal eine ganz andere Wertschätzung bekommen für das Designen an sich. Also ist klar, mit Papier und Stift kann man immer alles Mögliche cool aussehen lassen. Aber wenn du dann wirklich da vor Ort bist und das dann auch so an einem Stück Stahl irgendwie entstehen lässt, ist schon ziemlich geil.
Und wirst du kreativ, Sam?
Sam?
Wer weiß?
Wir lassen uns überraschen.
Würde ich auch sagen. Treffen wir uns nochmal wieder, wenn dein erstes Fix auf den Markt kommt.
Machen.
Oder auch nicht Fix.
Ja, oder auch nicht. Ja, okay, für einen Folder. Weil du es bist, Sam, würde ich mir auch deinen Folder angucken.
Das ist okay. Mega. So, ihr Lieben, von meinen Notizen sind wir soweit durch. Ich wollte ja noch was loswerden. Willst du nochmal so richtig ein, weiß nicht,
so richtig ein Losbuttern. Ich würde hier an der Stelle tatsächlich
einfach Solo, Schlagzeug, Solo.
Genau, das ist es.
Ja, genau, ein Schlagzeug-Solo. Das wär, aber dann bitte an dem Kleinen, das direkt hinter mir ist, von meinem Fünfjährigen. Ne, das sieht dann noch cooler aus, wenn ich davor sitze. Dann sehe ich aus wie ein Riese. Nee, tatsächlich würde ich hier einfach nur noch mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, dir auch noch mal Danke zu sagen, dass du den Kanal schon so lange unterstützt. Und nicht nur mich, und das weiß ich auch von anderen kleinen YouTube-Kanälen, weil das macht einfach Bock, wenn du sehr früh anfangen kannst, Dinge zu zeigen, die du dir entweder nicht leisten kannst oder nicht leisten möchtest. Mhm. Und ich finde, das sieht man einfach dann, dass so kleine Kanäle, sobald die so ein bisschen Aufwind kriegen von egal wem, und wir reden nicht über Geschenke, aber es ist ja schon mal ein Geschenk, dass du dir Zeit nimmst zu sagen, ich lese mal die Mail, ich pack mal was zusammen, ich schicke das mal, Versand kostet auch Geld. Das ist mega cool und ich hoffe, dass das weiter einfach so Früchte trägt. Und ich finde das schön, wenn man dann selber auch mal über so einen kleinen Kanal stolpert und einfach mal zwei Messer zur Ansicht hinschickt. Weil man, ich erinnere mich noch sehr gut dran, ich meine, es ist auch noch nicht lang her, das macht einfach voll viel Spaß. Und da bin ich dir sehr dankbar, weil wir alle, glaube ich, mitkriegen, dass du auch andere Sachen noch tust, so nebenher, so Kleinigkeiten wie so irgendwelche mega limitierten Drops nach Deutschland holen, die sonst keiner kriegt, und Charity-Events organisieren und unterstützen. Finde ich cool, dass du dir da Zeit nimmst für auch für wirklich wachsende kleine Kanäle. Würde ich hier an der Stelle einfach nochmal Danke sagen das wollen.
Kann ich so unterschreiben.
Ihr seid aber lieb, aber ich gebe das gern so zurück, weil ich glaube auch, dass wir voneinander auch viel haben und wachsen und gemeinsam. Und es ist halt so toll zu sehen, wie wir ich verfolge deinen Kanal ja von Anfang an, also weil es ihn ja noch nicht ganz so lange gibt. Und wir sind, ich sage ja mal, wir sind noch nicht so lange im Geschäft, aber das ist halt so cool, wie schnell du da auf deine 5000 Follower gekommen bist, durch das eine Short auch, ne? Hast du so einen Aufwind bekommen?
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also.
Und dann haben wir uns getroffen auf der Live zum ersten Mal und ich finde das, ne? Also ich glaube, das macht das ja auch aus, ne? Diese ganzen kleinen Wiedersehensfreuden.
Voll.
Das ist ja bei uns immer. Ja. Anders. Und Sam und ich haben uns ja auch so kennengelernt mit. Ich glaube, Sam hat seinen Kanal gegründet. Eins der ersten Bilder war ein Opinel. Und ich habe noch nie so ein schönes Opinel gesehen. Und so sind wir dann auch so reingekommen. Und ich mag einfach, dass wir gemeinsam und so. Ja, und ich glaube, wir müssen uns alle viel öfter sehen und viel öfter voneinander was haben.
Ja, das wäre schön.
Und dann auf haben wir auch festgestellt, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben, Phil und ich. Das ist ja auch noch.
Ja. Ja. Wir sind die besten Zwillinge, die es nur geben kann, nämlich die ersten.
Genau. Jawohl. Also, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und 25. Januar, Raven the Pirate, Wessen Edition. Oh, und ja. Fix sind sowieso cool. Also, wenn du uns auf YouTube hörst, kommentier gerne. Auch deine Fix-Vorlieben. Ist wahnsinnig interessant zu hören. Und ich glaube, man kann auf Spotify auch kommentieren. Ich weiß noch nicht. Ich bin mit Spotify nicht so. Ja.
Ja, aber das müssen ja auch die anderen schaffen. Du musst das
vielleicht muss ich auch einfach was freischalten. Und ich sammle hier einfach, dass das geht. Aber geht's gar nicht. Also.
Ja, die sollen sich ruhig mal Mühe geben, dass sie da was kommentieren.
Genau, kommentiert auf jeden Fall.
Ja. Andere sollen auch was zu arbeiten haben.
Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis bald.
Ciao.
Ciao.